Hallo und herzlich willkommen. Moin, moin aus Hamburg. Dein Körper besteht zu 100% aus deinem Essen und damit hängt unsere Leistungsfähigkeit und auch unser sportlicher Erfolg ganz stark davon ab, dass wir uns gut ernähren und unseren Körper gut versorgen. Und damit herzlich willkommen zum Webinar der Woche. Wir kümmern uns heute um das Thema Sporternährung, ein Spezialthema. Natürlich interessant für alle, die sehr aktiv sind, die vielleicht auch Wettkämpfe geplant haben. Für alle anderen vielleicht auch ganz interessant, sich die ein oder anderen Strategien abzugucken aus dem Bereich der Sporternährung, weil es natürlich auch da wieder gewisse Überschneidungen gibt zum Bereich der Gesundheitsmedizin und der gesunden Ernährung. Ja, und damit legen wir los. Wie immer, Möglichkeit, Fragen zu stellen während des Webinars über den Chat, sich dort auszutauschen. Am Ende des Webinars gibt es nochmal die Möglichkeit zu einer ausführlichen Fragerunde. Und am Ende machen wir dann auch nochmal eine Video-Austausch, Diskussionsrunde, wo wir dann auch nochmal persönliche Dinge diskutieren und besprechen können. Gut, wenn Sie mir einmal kurz in den Chat schreiben könnten, ob Bild und Ton soweit okay ist, das wäre hilfreich. Dann kurze Einführung und zwar das aktuelle Programm. Nächste Woche machen wir auch noch mal ein Spezialthema, nämlich das Thema Biohacking, Strategien zur Gesundheitsoptimierung. Da haben wir einen Gastreferenten dabei, den Nico, einen professionellen Biohacker hier aus Hamburg. Auch, denke ich, ein spannendes Thema, wo eigentlich jeder sich auch ein bisschen was vielleicht abgucken kann. Dann kommt der Block Longevity, Anti-Aging, Healthy Aging. Gucken uns das Thema Ernährung, Autophagie an, das Thema Ernährung der 100-Jährigen, Mikronährstoffe im Alter, also Vitamine und Langlebigkeit. Und zwischendurch am 25.04. gibt es ein Sonderwebinar, genau, wobei das ein Donnerstag ist, der 25. Da habe ich mich verschrieben. Da gibt es ein Webinar von mir zum Start der neuen Abnehm-Challenge vom Insomed-Programm. Das ist das Gleiche, was im Januar schon mal ja sehr erfolgreich gelaufen ist, wo über 400 Leute mitgemacht haben. Und wer Lust hat, jetzt nochmal eine neue Runde zu starten, nach Ostern zum Beispiel, der ist da herzlich auch willkommen. Und ansonsten wie immer auch eine Möglichkeit, ein bisschen Motivation zu tanken, diese Webinare. Gut, ja, vielen Dank für das Feedback. Bild und Ton soweit in Ordnung. Dann ist es so, die aktuellen Themen verlinke ich immer auf der Startseite. Also wenn Sie sich einloggen in den Mitgliederbereich, finden Sie einmal die Gesamtübersicht und dann habe ich immer hier das aktuelle Thema, wenn es mehr den Bereich Gesundheit, Lebensstil betrifft. Und hier habe ich immer das aktuelle Thema, wenn es den Bereich Abnehmen und konkrete Ernährung betrifft. Und wenn Sie hier draufklicken, kommen Sie direkt ins Kapitel ins Kapitel Sporternährung. Und wenn Sie dann weiter runtergehen, dann finden Sie da ja auch immer den Link zur Aufzeichnung auch nochmal. Ne? Und hier sehen Sie, diese Stichwörter sind alle auch hinterlegt mit Links, sodass Sie, ne, sagen, wenn Sie hier ein Thema interessiert, klicken Sie drauf, landen Sie direkt im Kapitel, sodass Sie da schnell fündig werden. Okay, ja, wir machen wie immer bei diesen Webinaren eine Mischung, gibt einen Impulsvortrag von mir jetzt am Anfang, währenddessen aber auch Zeit, Fragen zu besprechen, zu diskutieren. Und dann endet sozusagen die Aufzeichnung, beziehungsweise den Teil, der danach kommt, den schneide ich dann immer raus. Denn am Ende gibt es immer noch mal so eine Videogesprächsrunde. Und wer die mal mitmachen möchte, der sollte live dabei sein. Denn wie gesagt, in der Aufzeichnung ist die nicht mit dabei. Ansonsten Aufzeichnung, Video und Audio ab morgen Nachmittag im Kursbereich. Dann immer der rechtliche Hinweis. Bei diesen Inhalten handelt es sich um allgemeine Informationen, die in keinem Fall eine individuelle ärztliche Beratung ersetzen können. Bitte wenden Sie sich für eine individuelle Beratung und Behandlung immer an eine Ärztin oder einen Arzt. Okay. Ja, schreiben Sie doch mal eine Eins in den Chat. Wer von Ihnen hat dieses Jahr was geplant im Bereich Sport, ein Wettkampf, ein Tennisturnier oder ein anderes Turnier? Oder wer nimmt an Punktspielen teil in seiner Sportart oder würde sich als ambitionierten Freizeitsportler bezeichnen? Schreiben Sie mal eine Eins in den Chat, wenn Sie da zu der Gruppe gehören. Dann ist das Thema auf jeden Fall für Sie relevant. Genau, Brigitte ist auf jeden Fall schon mal dabei. Ja, die anderen sind vielleicht eher aus Interesse dann dabei, was auch okay ist. Also, moderne Sporternährung ist das Thema. Es geht darum, dass wir die Leistungsfähigkeit und auch die Regenerationsfähigkeit unterstützen und optimieren. Und ja, von daher, auch hier gilt die Regel, Erfolg ist kein Zufall. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Genau, das können wir überspringen. Also, ich möchte ein bisschen was erzählen über die Ernährung insgesamt, Makronährstoffe, Thema Kohlenhydrate und Eiweiße, Mitochondrien-Tuning kurz ansprechen, was da möglich ist. Habe Beispiele mitgebracht zum Thema Mikronährstoffmedizin, zeige Ihnen auch so zwei, drei Sportler, wie ich da vorgehe. Und dann, wie gesagt, Frage und Antwort, wer möchte. So, sehr schön. Christopher, Triathlon Hamburg, olympische Distanz. Und gerade recht wenig erfolgreich Berlin, Halbmarathon. Aber das sind doch schon mal gute Distanzen. Das ist doch schon mal gut. Genau. Also ich finde ja so, wenn man sich ab und zu mal anmeldet, ne, für einen Volkslauf oder für einen 10-Kilometer-Lauf oder vielleicht sogar einen Halbmarathon, sind auch Dinge, die einen motivieren. Und man sieht immer wieder, Menschen sind dann eher diszipliniert und achten mehr auf Ernährung und Schlaf und ihr Training, weil sie eben Ziel haben, weil sie sich was vorgenommen haben. Also das kann unter dem Aspekt schon helfen. Janne schreibt, ohne Wettkampf, aber 10 Kilometer joggen in 60 Minuten. Genau, auch das ist natürlich gewisser Leistungsanspruch, wenn man sagt, ich habe da ne, gewisse zeitliche Grenzen, die ich einhalten möchte oder wo ich mich verbessern möchte, auch sehr, sehr gut. Also die Herausforderung der Sporternährung, worum geht's? Das eine ist, wir müssen den Körper gut versorgen mit Energie und Kalorien und zwar so, dass es zu unserem Sport passt. Es gibt viele Beispiele, kennen Sie auch, wo man sieht, dass Menschen das nicht gut gelingt, also wo man das viel sieht, muss man sagen, ist so im Radsport. Ne? Da sieht man Sportler, die doch eine ganze Menge an Training machen und auch Wettkämpfe machen, aber zum Teil doch deutlich übergewichtig sind, ne? Wo man sagen würde, das ist das Verhältnis noch nicht ganz so optimal. Dann brauchen wir eine gute Versorgung mit Vitaminen, Mineralien, Omega-3-Fettsäuren und so weiter. Dann gibt es Sportarten, wo das Gewicht eine große Rolle spielt. Zeige ich Ihnen gleich, Leichtathletik, ne, ist ein Thema, das ist schon zum Teil grenzwertig, so der Ernährungszustand dieser jungen Frauen, ja, oft vor allen Dingen. Dann ist es so, Leistungssport ist nicht per se gesund. Also Leistungssport ist teilweise schon an der Grenze der Überforderung immer wieder, je nach Sportart unterschiedlich, aber gerade wenn Sie sehr harte Wettkämpfe haben und entsprechend hart trainieren müssen, dann kann das auch eine Überforderung des Immunsystems bedeuten und auch Gewebe, Sehnen, Bänder, Knochen, Muskelapparat muss da mitkommen. Und deswegen haben Sportler da auch ein gewisses Risiko und müssen besonders gut auf sich achten. Magen-Darm ist auch ein Faktor, der Probleme machen kann. Viele Sportler kennen das, wenn sie hartes Training machen, Wettkämpfe machen, dass sie Magen-Darm-Probleme kriegen können. Ja, das ist so ein bisschen wie der Durchfall vor der Prüfung. Das gibt es auch, ne? Durchfall im Wettkampf, Durchfall vorm Wettkampf, weil der Magen-Darm-Trakt nicht immer, ne, die Belastung schultern kann oder auch zum Teil die Sporternährung schultern kann. Und viele von uns machen das sportliche Programm neben dem Job, neben dem allgemeinen Stress. Und natürlich ist das auch eine gewisse Herausforderung. Also wie gesagt, ich finde, es kann auch disziplinieren, es kann uns auch helfen. Mir geht es immer so, wenn ich mich auf einen Wettkampf vorbereite, dann weiß ich, ich muss auf meinen Schlaf achten, ich muss auf meine Ernährung achten, sonst kann ich das Ganze eigentlich gleich knicken. Und mir hilft das ein Stück weit, aber auf der anderen Seite kenne ich natürlich auch die Phasen, wo man sagen muss, es ist doch dann ganz schön viel, manchmal neben dem Job. Aber das ist ein Balanceakt und ja, spannendes Thema. So, gucken wir uns die großen Nährstoffe an. Wir haben die Kohlenhydrate, wir haben die Eiweiße, wir haben die Fette. Gerade Kohlenhydrate und Eiweiße sind ein ganz spannender Bereich. Grundsätzlich kann man sagen, gelten natürlich die Regeln einer gesunden Ernährung auch für Sportler. Und man sollte vielleicht sagen, die gelten erst recht für Sportler. Und Sportler merkt es in der Regel noch viel schneller, wenn er seine Ernährung nicht im Griff hat. Also, worum geht's? Clean Eating oder Natural Eating? Das heißt, wir sollten möglichst naturbelassene Lebensmittel essen. Sie erinnern vielleicht noch die Regel aus den anderen Vorträgen. Gute Lebensmittel haben keine Zutatenliste oder eine kurze Zutatenliste. Möglichst wenig verarbeitet, natürliche Lebensmittel. Man kann sich immer fragen, ne, kannte meine Großmutter dieses Lebensmittel auch schon? Das ist immer ein guter Hinweis. Oder noch besser wäre, wenn ich dieses Lebensmittel in den Boden stecke, wächst da was draus? Ne? Dann sind wir im Bereich Gemüse oder Obst. Als ganz wichtige Grundlage. Möglichst wenig Zucker, ne? Vor allen Dingen der Zucker, der in den Industrieprodukten ist. Der zugesetzte Zucker ist ein großes Problem. Der Zucker im Obst ist noch was anderes, ne? Aber der Industriezucker, der künstliche Zucker ist sehr kritisch. Kohlenhydrate gucken wir uns gleich an. Eiweiß, ganz, ganz wichtig, ne? Bausubstanz für den Körper. Unser Körper besteht in erster Linie aus Wasser und an zweiter Stelle schon aus Protein, also aus Eiweiß, ne? Und eine Regel ist ja immer so, ernähr dich davon, ne, woraus dein Körper besteht. Auch gute Öle und Fette sind wichtig. Ne? Man darf die Fette auf keinen Fall verteufeln. Also diese alte Geschichte, Fett macht Fett und Eier sind gefährlich und so weiter. Da wissen Sie hoffentlich, dass das Unsinn ist. Ne? Auch Fette sind zum Teil lebenswichtig für den menschlichen Körper. Ja, und dann kommen noch die kleinen Nährstoffe, die Mikronährstoffe, die auch ganz, ganz wichtig sind, damit das ganze System gut funktioniert. So. Natural Eating habe ich gesagt, nur noch mal zur Erinnerung, das haben wir ja in vielen anderen Themen auch besprochen, wenn es um Gesundheit geht, wenn es um Heilung geht. Die hochverarbeiteten Lebensmittel sind ein großes Problem. Also die ganzen Industrielebensmittel. Und wenn man mal ehrlich ist oder wenn man mal streng ist, dann ist es so, eigentlich ist 80% im normalen Supermarkt heutzutage verarbeitet bis hochverarbeitet und damit eigentlich Ernährungsmüll. Ich weiß, das klingt am Anfang immer ein bisschen streng, aber wenn man ganz ehrlich ist, das sind, ne, Convenience-Produkte, verpackte Produkte, lange Zutatenliste und nicht wirklich gesund. Ich weiß auch, ne, die meisten Menschen wollen oder können sich nicht mehr so ganz clean ernähren. Keiner oder kaum noch einer lebt auf dem Bauernhof und kann von der Hand in den Mund leben. Aber das sollten wir uns immer wieder bewusst machen, weil diese Lebensmittel fördern viele Erkrankungen, die zunehmen. Dazu gehören Entzündungserkrankungen, Autoimmunerkrankungen, neurologische Erkrankungen, Parkinson, Alzheimer, Diabetes, alles nimmt enorm zu. Und das hat sehr viel auch zu tun mit unserer Ernährung. So. Was wir uns klar machen dürfen, je leistungsorientierter, ne, je mehr ich im Leistungssport bin, desto stärker sind die Belastungen für den Körper. Es gibt so ein ganz wichtiges Prinzip in der Gesundheitsmedizin, das nennt sich Hormesis. Hormesis heißt vereinfacht gesagt, der Körper braucht gewisse Stressbelastungen, um gesund zu bleiben. So, und das kennen Sie, ne, so, das ist der Spruch der Mutter oder der Großmutter, so nach dem Motto, was dich nicht tötet, härtet dich ab. Das heißt, kurz mal eine kalte Dusche morgens ist eine sehr gute Idee. Eine halbe Stunde irgendwie in einen kalten See ist für die meisten Menschen eine Überforderung, um nicht zu sagen tödlich. Und so ähnlich ist es beim Sport auch. Wir haben die Couch-Potatoes, ne, faule, bequeme Menschen, die ein sehr hohes Krankheitsrisiko haben durch ihren Bewegungsmangel. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch Leistungssportler, die immer wieder auch an der Grenze sind mit einem hohen Krankheitsrisiko. Also ich, ne, sage Ihnen ein Beispiel, ich habe einen bekannten Schwimmer der Nationalmannschaft betreut für die Olympiade in London. Und bei denen ist das so, dass die müssen extreme Belastungen machen, ne, gerade in den Monaten vor der Olympiade. Und da geht es immer darum, Erkältung zu verhindern. Die sind immer so an der Grenze, ne, dass sie leicht erkältet sind, weil diese Trainingsbelastungen so massiv sind, dass sie das Immunsystem stark beeinträchtigen. Und wenn die dann eine Erkältung haben, dann ist mal schnell eine Woche Trainingspause und das kann die schon extrem zurückwerfen. Für uns in der Gesundheitsmedizin ist deswegen dieser mittlere Bereich sehr interessant. Das ist ein gesundes Maß, wo ich mich so belaste und so Sport treibe, dass es mir gut tut. Nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Ne? Das heißt nicht, ne, es ist schon sinnvoll, auch mal an die Grenzen zu gehen, Grenzen zu überschreiten, aber eben wohl dosiert und wohl überlegt. Und bei den Leistungssportlern müssen wir eben besonders aufpassen, dass sie nicht in eine Überlastung gehen. So, wer dieses Thema vertiefen will, die antientzündliche Ernährung ist so ein gutes Stichwort und eine gute Grundlage. Dieses Thema oder diesen Vortrag sollte sich jeder einmal angehört haben, der hier im Kurs ist, weil es somit die beste Grundernährung ist, die beste Basisstrategie ist, die man hat, die es gibt heutzutage. Und das gilt sowohl für Menschen, die einfach gesund bleiben wollen, das gilt für Menschen, die wieder gesund werden wollen, die Krankheiten haben und es gilt auch im Prinzip für Sportler. Das ist das Prinzip. So, einmal kurz noch so die Hauptnährstoffe. Kohlenhydrate, Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln sind ein guter Energielieferant. Deswegen spielen sie in der klassischen Ernährung immer eine große Rolle. Ich zeige aber auch gleich, dass es gute Gründe gibt, Kohlenhydrate auch gezielt einzuschränken, auch im Ausdauersport. Fette sind lebenswichtig. Wir haben essentielle Fettsäuren, also bestimmte Fettsäuren sind lebenswichtig für den Körper, für das Immunsystem, für das Gehirn, ne, transportieren im Blut bestimmte Stoffe, die Hormone werden aus Fetten gebildet. Und Eiweiß ist genauso lebenswichtig wie Fette. Das Immunsystem sind 1,2 Kilogramm Eiweiß. Ne, wenn Sie an die Antikörper denken, gegen irgendwelche Viren oder so, die bestehen aus Eiweiß. Die Muskeln, ne, die ganze Arbeit machen, bestehen aus Eiweiß und Wasser. Eiweiß sind Transporter im Blut, Enzyme bestehen aus Eiweiß, Eiweiß ist wichtig für die Sättigung und so weiter. Eiweiß ist zu einem ganz kleinen Teil ein Energielieferant, Das extremste Beispiel sind die Marathonläufer. Wenn Sie sich die Weltelite angucken, die Afrikaner, da sehen Sie ja schon, die bestehen eigentlich nur noch aus Haut und Knochen. Das liegt unter anderem daran, dass die bei diesen Marathonläufen auch Eiweiß verheizen. Das ist eigentlich etwas, was nicht günstig ist. Das ist eine Art Raubbau am Körper. Aber da geht es um wahnsinnig viel Geld. Ne? Diese Leute können ja, wenn sie erfolgreich sind, ihr ganzes Dorf finanziell versorgen und ernähren. Deswegen ist da auch so ein enormer Druck in den afrikanischen Ländern, ne, auf diese Läufer und auf diese Menschen. Aber eigentlich wollen wir Eiweiß nicht als Energielieferant nutzen, sondern als Baustoff. Bei den Fetten ist es anders. Fette sind auch Baustoff, aber Fette können wir auch für die Energiebereitstellung nutzen. Das gucken wir uns gleich an. Und Kohlenhydrate, und das ist eben der Unterschied. Kohlenhydrate sind nicht lebenswichtig wie Fett und Eiweiß, aber sie sind grundsätzlich erstmal sehr gute Energielieferanten. So, Kohlenhydrate pro und contra, ne? Was spricht für die Kohlenhydrate? Sie liefern schnell und einfach Energie. Sie können im Körper zum Teil gespeichert werden, ne? Und zwar in den Muskeln, in der Leber. Und können auch im Notfall, wenn wir im Hungerstoffwechsel sind, können wir Kohlenhydrate, sprich genauer gesagt Zucker, selber herstellen, kann der Körper selber herstellen, unter anderem aus Eiweiß. Das ist ein Notfallprogramm, weil es ja ein paar Organe gibt, ein paar Zellen im Körper gibt, die brauchen ein bisschen Glukose, sonst funktionieren sie nicht mehr und deswegen hat der Körper hier so ein Notfallprogramm. In der heutigen Welt ist einfach, ja, manche würden sagen, der Vorteil, manche würden sagen, ist der Nachteil. Wir haben Kohlenhydrate ohne Ende überall. Sie können heutzutage in jeder zweiten Straße finden Sie Backshops, Bäcker, an jeder S-Bahn-Haltestelle hier sind irgendwelche Kioske, Shops und überall gibt es Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln, Riegel, also immer Kohlenhydrate, um nicht zu sagen auch Zucker. Und damit sind wir bei den Nachteilen. Wenn wir zu viel Kohlenhydrate essen, und das macht die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland, dann werden diese Kohlenhydrate umgewandelt zu Fett und werden als Fett eingelagert. Das liegt daran, dass diese Kohlenhydratspeicherorgane begrenzt sind. Und wenn nichts mehr geht hier, dann gibt es ein Organ, das hat 24/7 geöffnet, das ist unser Fettgewebe und alles, was überschüssig ist an Kalorien, geht ins Fett. Was man sich bewusst machen darf, alle Kohlenhydrate, auch das gute Vollkornbrot, wird im Darm zu Zucker abgebaut und wird als Zucker in den Körper aufgenommen. Deswegen ist es bei, ne, bestimmten Konstellationen, wir haben darüber gesprochen, beim Abnehmen, nicht hilfreich, nur zu sagen, ist einfach Vollkorn, dann passt das schon, sondern wir dürfen da differenzieren. Und wenn wir jetzt in den Krankheitsbereich gehen, haben wir das Problem, Kohlenhydrate machen viel Insulinausschüttung, also von diesem Stoffwechselhormon, ne, oder kritisch gesagt auch ein Fettspeicherhormon. Das ist im Bereich der Gesundheit und der Übergewichtsbehandlung, ne, ein ganz wichtiges Thema und ein ganz großes Problem. Für den Sportler ist das in der Regel kein Problem. Da ist Insulin eher ein anaboles Hormon, Anabolika, ne, aufbauende Substanzen. Der Sportler braucht natürlich gewisse Insulinmengen, damit die Nährstoffe in die Zelle gelangen. Und für ihn, ne, für einen Sportler, wir sprechen jetzt bei den Sportlern von schlanken, gesunden Menschen. Ne. Der hat natürlich kein Problem mit kranken Insulinwerten und Insulinresistenz und Fettleber. So, und Kohlenhydrate sind nicht lebenswichtig und deswegen kann man sich überlegen, ob man nicht bestimmte Strategien auch nutzt mit weniger Kohlenhydraten. Und jetzt ist es so, wenn ich Sport mache und jetzt nehmen wir mal so klassische Dinge wie, ne, Laufen, Leichtathletik, Sportarten, also Ausdauersportarten, dann habe ich Kohlenhydratspeicher, das nennt sich Glykogen, in den Muskeln und in der Leber, die reichen, ne, wenn wir mal die Muskeln nehmen, für ungefähr 70 Minuten. Hat was zu tun mit dem Trainingszustand und auch damit, wie gut die gefühlt sind. Aber was man hier schon sieht, wenn wir jetzt mal an Marathon denken, je nach Leistung brauche ich da 3, 4, 5 Stunden, ne, oder auch mehr, dann komme ich hier mit den Kohlenhydratspeichern nicht gut oder nicht lange zurecht. Das ist der Grund, weshalb man, ne, in solchen Rennen, in solchen Wettkämpfen dann sich Kohlenhydrate zuführt. Über isotonische Getränke, über Gels, über Riegel. Ne, gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nach Sportart. Auf dem Fahrrad kann ich Riegel essen. Beim Laufen sind Riegel eher hinderlich. Da würde ich eher Gel nehmen oder isotonische Getränke. So, und deswegen gibt es im Marathon eben die klassischen Verpflegungsstände, was Sie vielleicht schon mal gesehen haben. Also, Prinzip ist immer so, 60 bis maximal 90 Minuten brauche ich eigentlich gar nichts groß. Ne, vielleicht ein bisschen Wasser. Aber wenn es dann darüber geht, brauche ich Energie. Und jetzt wird es interessant. Fettreserven haben wir Ne, und jetzt spricht man hier von normalgewichtigen Menschen für ungefähr 3 Tage Belastung. Das heißt, eigentlich haben wir Fettreserven unbegrenzt. Und jetzt ist die Frage, ne, die kennen das vielleicht aus den Abnehmvorträgen, unser Körper ist ein Hybridmotor. Hybrid heißt, wir haben zwei verschiedene Energiequellen, nämlich einmal Kohlenhydrate und einmal Fette. So, und jetzt ist die Frage, was möchte ich nutzen? Wenn wir sprechen über 30 Minuten Sport, 60 Minuten Sport, kann ich wunderbar bestreiten aus meinen Kohlenhydratspeichern, aus meinen Glykogenreserven. Wenn es dann aber in längere Bereiche geht, und beim Halbmarathon sind wir in der Regel schon so bei 2 Stunden, 3 Stunden irgendwo, ne, dann brauche ich eben erstens eine gute Fettverbrennung und wahrscheinlich auch zusätzlich Unterstützung im Bereich der Kohlenhydrate. Und ne, wer das selber kennt oder mal gehört hat, es gibt so ein Phänomen, ne, das ist die Kohlenhydraterschöpfung. Das nennt man so im Marathon den Mann mit dem Hammer. Ne? Manche sagen auch grüne Männchen sehen oder so. Und zwar gibt es so das Phänomen, dass wenn ich nicht mich gut versorge und keine gute Ernährungsstrategie im Wettkampf habe, dann kommt irgendwann zum Beispiel im Marathon der Punkt, wo die Glykogenreserven alle sind. Und das verändert dann massiv was im Körper. Und wenn ich dann nicht gut aufgestellt bin und mich gut trainiert habe, dann kann das eben dazu führen, dass ich merke, der Mann mit dem Hammer gegen die Wand laufen, ne, grüne Männchen sehen, also richtig eine schwere Energiekrise. So. Und deswegen ist eine Strategie in der Sporternährung, im Ausdauersport eben ganz besonders, dass ich meine Fettverbrennung so gut trainiere, dass ich möglichst viel Energie aus den Fettreserven ziehen kann. Denn dieser Speicher ist immer voll genug und reicht, ne, je nach Situation reicht er eben für viele Tage. Ne, Marathon könnte ich theoretisch 3 Tage durchlaufen mit den Fettreserven. Ein normalgewichtiger Mensch. Ein übergewichtiger Mensch hat noch mal mehr Reserven. Ne, gibt so Berechnungen, dass übergewichtige Menschen, BMI über 30, haben Energie für fast 100 Marathonläufe. Das Interessante ist, dass diese übergewichtigen Menschen diese Energie gar nicht nutzen können oder noch nicht nutzen können, weil der Körper verlernt hat, die Fette zu verbrennen. Das zeige ich Ihnen ja immer, ne, in den Vorträgen auch übers Abnehmen, dass man dem Körper erstmal wieder beibringen muss, Fette gezielt zu verbrennen. So, erster Punkt, Kohlenhydratspeicher. Ne? Wir haben gesagt, wir haben sie in den Leber, in der Leber und in den Muskeln. Und jetzt ist es so, durch eine ne, kohlenhydratreichere Ernährung oder ne, man kann in Deutschland auch sagen, durch die normale durchschnittliche Ernährung, die ist ja kohlenhydratreich, Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln ist ja so der Standard, fülle ich diese Kohlenhydratspeicher und kann die dann im Sport nutzen und kann das, diese Energie verbrauchen. Und jetzt macht der Körper etwas sehr Schlaues, wenn wir nämlich regelmäßig trainieren. Ne, sagen wir, Sie bereiten sich auf einen Halbmarathon oder Marathon vor oder so etwas, dann trainieren Sie regelmäßig, machen Ihre Läufe und ernähren sich gut und dann vergrößert der Körper diese Kohlenhydratspeicher, damit er mehr Reserven hat. Das ist das Prinzip der Anpassung. Ne, der Körper passt sich an zunehmende Belastung. Das ist einfach das Trainingsprinzip. Sie fangen an, regelmäßig zu trainieren, dann werden ihre Sehnen und Bänder stärker, ihre Knochen werden stabiler, ihre Ausdauer nimmt zu, ihre muskuläre Leistungsfähigkeit, ihre Kraft nimmt zu und auch die Kohlenhydratspeicher werden größer und besser. Und am Ende haben sie dann hier statt nur 380 Gramm Kohlenhydratenergiespeicher 625 Gramm Energiespeicher. Das macht der Körper alles von alleine und deswegen macht es Sinn zu trainieren, weil der Körper dann gefordert wird, diese Dinge zu nutzen. So, Carboloading ganz kurz. Wir brauchen Kohlenhydratspeicher oder Kohlenhydratträger. Das können sein Nudeln, Reis, Brot, Kartoffeln, Müsli. Was wir immer dazu brauchen, damit wir gut Kohlenhydrate einlagern, sind Kaliumspender. Und Kalium haben wir, ne, ist ein Mineralstoff, haben wir im Gemüse, Tomatensoße zu den Nudeln, Tomatenpaprika aufs Brot, Quark enthält auch Kalium, Früchte enthalten Kalium, so. Ein weiterer Mikronährstoff, ein Spurenelement, ist Chrom. Chrom ist ganz wichtig, damit wir eine gute Kohlenhydratspeicherung haben, haben wir in Pilzen, Käse, Vollkornflocken, Haferflocken zum Beispiel, Nüsse und so weiter. Und dann brauchen wir auch Eiweiß, weil auch Eiweiß, ne, lebenswichtig ist. Und da kennen Sie ja auch, die günstigste Eiweißquelle ist immer noch Quark, aber auch gutes Fleisch, Fisch, andere Milchprodukte, Käse natürlich. Pflanzliches Eiweiß gibt es auch, Erbsen, Linsen, Hülsenfrüchte. Ne? Also das wäre das klassische Kohlenhydratladen. was man traditionell kennt und was, denke ich, auch die meisten so vom Prinzip kennen. Ein Aspekt ist immer die Frage der Kohlenhydratqualität, der Kohlenhydratmenge. Und da sind wir nämlich beim Thema Getreide. Und da wäre meine Empfehlung ganz klar, das, was wir auch sonst in der Gesundheitsernährung empfehlen, in der Gesundheitsmedizin empfehlen, dass wir vorsichtig sein dürfen mit dem modernen Getreide. Warum? Weil das letztendlich hochgezüchtete Pflanzen sind. Das ist ein Hybridweizen, Turboweizen. Und wir haben mehr potenziell kritische Stoffe in diesem Getreide. Das bekannteste ist das Gluten, aber auch ATIs sind da drin, FODMAP-Stoffe, ne, die Reizdarm auslösen können, entzündungsfördernde Lektine sind da drin, weil sie, ne, weil wir in der Regel keine Sauerteigführung mehr haben, also keine Fermentation mehr haben, wo solche Stoffe auch abgebaut werden. Und dann haben wir noch das ganze Thema Pestizide, Glyphosat, was ein Problem sein kann, messe ich immer wieder bei den Patienten auch, ne. Viele merken Glyphosat erhöhte Werte im Urin. Keine so gute Idee, ne? Aber man muss realistisch sein, wir können uns dem Zeug kaum mehr entziehen. Die Politik lässt es ja ständig immer wieder zu, ne? Und so, und deswegen wäre die Idee hier zu sagen, möglichst hochwertige Getreideprodukte, sprich ein Bio-Sauerteigbrot, ne? Vielleicht Demeter-Qualität, so diese Richtung, ist eben was ganz anderes als ein Hybrid-Weizenbrot, ne? Und das wäre die Empfehlung, ne, dass Sie da auf Qualität achten. Es gibt gute Bio-Vollkorn-Haferflocken zum Beispiel. Buchweizen, auch ein sehr interessantes Getreide mit besonderen Eigenschaften. Ich habe meine Flocken so ein bisschen umgestellt von weniger Hafer oder nicht nur Hafer, auch Richtung Buchweizen, weil es als besonders hochwertig gilt zum Beispiel. Also das wäre so ein ganz interessanter Punkt. Hier gibt es Untersuchungen, ne? Kohlenhydratreduzierte Ernährung hat so antientzündliche Effekte und antientzündlich ist ja ein wichtiges Stichwort. Als Sportler denken Sie an Sehnenreizung, dieses Thema immer wieder Knie tun weh, Bänder tun weh. Das ist ja das, womit die Sportler oft zu tun haben. Und dann guckt man orthopädisch und ne, kann das vielleicht gar nicht richtig greifen, aber ich selber merke, ne, oder Muskeln sind schwer. Verstärkter Muskelkater. Das sind alles so Dinge, die oft mit so stillen Entzündungen zu tun haben könnten. Und da gibt es so Bereiche, so Beispiele. Jan Frodeno, dreifacher Ironman-Weltmeister. Ironman ist Triathlon, 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, danach ein Marathon laufen, alles am Stück. Und deswegen gilt er als einer der fittesten Menschen der Welt. So. Die machen es zum Beispiel aus Prinzip so, dass die keine normalen Weizennudeln, keine normalen Weizenprodukte essen. Einfach weil sie sagen, dieser ne, Industrieweizen ist nicht günstig für den Menschen. Gehört, ist keine artgerechte Ernährung. Ne? Andere würden das nennen, ist nicht Paleo, ist nicht Steinzeiternährung, wie auch immer. Und das muss man sich eben mal klar machen. Wenn Sie den mal sehen in seinem Sportoutfit, der ist mega schlank natürlich, komplett durchtrainiert, hat einen riesen Energieverbrauch und trotzdem meiden die diese Kohlenhydratberge. Und wenn Sie das mal vergleichen mit dem Freizeitsport, ich nehme jetzt mal so ein Extrembeispiel, Herrenfußball, Seniorenfußball, dann sehen Sie die Leute trainieren vielleicht zweimal in der Woche, wenn es gut kommt, noch ein Punktspiel am Wochenende. Viele von denen sind aber übergewichtig. Warum? Weil die danach so viel essen und trinken, dass sie das ganze Training, den ganzen Kalorienverbrauch wieder ausgleichen, um nicht zu sagen überkompensieren und damit keine guten Gesundheitseffekte haben letztendlich oder zumindest vom Gewicht her nicht weiterkommen. So, und was der Jan Frodeno auch macht, ist zum Beispiel, dass er morgens viele Stunden lang nüchtern trainiert, also ohne Essen trainiert. Und ich zeige Ihnen auch gleich, warum. Djokovic ist ein anderes Beispiel. Der ist ja jahrelang immer Nummer eins im Tennis gewesen und der ist Nummer eins geworden, als er angefangen hat, seine Ernährung zu optimieren auf eine glutenfreie Ernährung. So, und jetzt kann man natürlich diskutieren, liegt es wirklich nur daran, sind es nicht auch andere Gründe, aber er beschreibt es eben in diesem Buch, ne, so, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor war für ihn. Und ich weiß natürlich auch, dieses Thema glutenfrei wird sehr kritisch diskutiert. Es gibt viele, die sagen, viel zu viele Menschen ernähren sich heutzutage glutenfrei. Klar, wie immer ist es gut zu differenzieren, aber wir haben ja viele andere Beispiele. Ich habe Ihnen das gezeigt beim Thema Darmsanierung, wo wir Gluten arme Ernährung zumindest empfehlen. Beim Thema Müdigkeit, Erschöpfung ist eine glutenreiche Ernährung auch nicht wirklich hilfreich. Und ich würde auch sagen, für die meisten Sportler ist es nicht hilfreich, so große Mengen an Gluten zu essen. Ja, und das Prinzip ist eben, wenn ich klassische Nudeln esse, ne, billiges Weizenbrot, habe ich eben viel Gluten und diese anderen Stoffe. Und wenn ich hochwertige Getreideprodukte esse, habe ich eben weniger. Der Tuchel hat das damals eingeführt in der Bundesliga. Ja, man sieht auch so ein bisschen seine persönliche Verwandlung. Der hat damals eingeführt bei Dortmund, dass die aufhören mit der ganzen Getreidemast, mit, ne, immer noch irgendwie dick Nudeln vorm Spiel. Und dann gab es, und das gibt es heutzutage immer noch bei bestimmten Vereinen, dann gibt es nachmittags noch mal Kuchen, Kaffee und Kuchen, 2, 3 Stunden vorm Spiel. Wo man eigentlich heutzutage weiß, diese Zuckermengen sind nicht günstig für die Leistungsfähigkeit, für den Entzündungsstoffwechsel und so weiter. Aber die andere Fraktion sagt dann, na ja, das brauchen die aber, das ist gut für die Seele und das haben wir immer so gemacht und so weiter. Also es gibt in der Sporternährung auch viele Beispiele dafür, wo nicht wissenschaftlich gearbeitet wird, wo einfach die Tradition gewinnt. Gutes Beispiel sind die Bananen im Marathon. Wenn Sie im Marathon eine Banane essen, kommt davon so gut wie gar nichts in Ihrem Blut an. Und das weiß man auch aus der Forschung. Trotzdem sagen Ihnen die Marathonveranstalter, wenn die keine Bananen hinlegen, dann kriegen die riesen Ärger mit den Athleten, weil es einfach Leute gibt, die sagen, ich will meine Banane, ich brauche meine Banane im Marathon. Das ist dann Placebo-Effekt, ist auch alles okay. Hat nur mit Sporternährung und mit Nährstofftuning überhaupt nichts zu tun. Gut. Low Carb im Sport. Warum kann das sinnvoll sein? Hier nochmal das Thema Energie. Wir haben über Kohlenhydratspeicher, Leber ja nur so ein ganz bisschen, vor allen Dingen in den Muskeln, haben wir eben nur sehr begrenzte Reserven. Das heißt, wenn es länger dauert, ne, Marathon, ne, oder auch schon Halbmarathon und erst recht dann sowas wie Triathlon und so weiter, dann ist das zu knapp. Und auf der anderen Seite hat ein schlanker, normalgewichtiger Mensch, Fettreserven quasi unbegrenzt, kann man sagen. 20 bis 40 Marathonläufe, das reicht für eigentlich alles, was es gibt. So, und jetzt ist die Idee, ich möchte meinem Körper beibringen, dass er möglichst gut Fette verbrennt und Fette nutzt als Energiequelle. Und jetzt wieder zurück zum Beispiel, unser Körper ist ein Hybridmotor. Unser Körper kann verbrennen Kohlenhydrate und Fette. Und was ist für ihn einfacher? Was macht er lieber? Was geht sozusagen schneller? Die Kohlenhydratverbrennung. Das heißt, vereinfacht gesagt, wenn Sie essen, ne, Sie essen mittags eine Portion Nudeln. Wir sind ja sehr kohlenhydratbetont, ne, in Deutschland. Wir essen Brot morgens. Dann wird der Körper sich immer zuerst die Kohlenhydrate aus dem Essen holen. Und da das meistens schon reicht von der Kalorien- und Energiemenge, wird er sagen, wunderbar, nutze ich die Kohlenhydrate für die nächsten Stunden und die Fettreserven am Bauch und an der Hüfte, wo wir eigentlich ran wollen, die lassen wir mal schön im Depot, die zapfe ich gar nicht an, die brauche ich gar nicht. Und wenn ich das ständig mache, und das beste Beispiel sind Leute, die 5-mal am Tag immer Kohlenhydrate essen, dann verlernt der Körper irgendwann ein Stück weit die Fettverbrennung. Weil das sind letztendlich Enzyme und so bestimmte, ne, Stoffwechselprozesse, die werden dann ein Stück weit runtergefahren. Also, ne, wir haben ja gesagt, andersrum, wenn ich trainiere, werden bestimmte Systeme mehr gebraucht und deswegen hochgefahren. Ausdauer, Kraft, Sehnen, Bänder, Stabilität wird alles verbessert, wird hochgefahren, wird aktiviert und die Fettverbrennung kann ein Stück weit runtergefahren werden, deaktiviert werden. So, und deswegen gibt es eben heutzutage viele Low-Carb-Strategien, auch im Bereich der Sporternährung, um den Verbrauch der Fette zu erhöhen. Das Grundprinzip ist das, was wir im Bereich Abnehmen immer wieder besprechen. Wenn ich dem Körper mal kein Essen und vor allen Dingen keine Kohlenhydrate gebe und dann aber meinen normalen Alltag mache oder noch besser Sport mache, dann sagt sich der Körper vereinfacht gesagt, oha, hier wird Leistung gefordert. Mein Mensch ist sportlich aktiv. Ich brauche Energie. Gucken wir mal nach Magen-Darm-Trakt. Ja, nichts da. Ne? Seit 14, 15, 16 Stunden nichts gegessen. Nichts da. Also, wo müssen wir jetzt ran? Wo ist immer genug? Am Bauch, am Po, ne? Im Fettspeicher. Also wird der Körper gezwungen, mehr Fett zu verbrennen. Das ist das Prinzip. Ne? Und das können Sie, also das wollen wir als normale Gesundheitssportler natürlich trainieren, ne, weil wir ja, unser Ziel ist ja Wohlfühlgewicht und gesund abnehmen. Und ein Leistungssportler möchte das auch trainieren. Auch ein Ultra-Triathlet und ein Leistungssportler hat Interesse, dass seine Fettverbrennung maximal funktioniert, weil er dann deutlich weniger Energiekrisen hat. Das ist das Grundprinzip. Hier nochmal dieses Beispiel, was ich Ihnen oft in den Abnehmvorträgen schon gezeigt habe. Drei Leute gehen zum Sport Eine gute Strategie ist das sogenannte Nüchtern-Training, also Sport ohne Essen. Dann sind die Fettspeicherhormone wie Insulin eben schön niedrig. Und dann habe ich eine sehr, sehr gute Fettverbrennung. Ne? Das hier wird die Fettverbrennung gemessen. Wenn ich mich eiweißbetont, Low Carb ernähre, sind die Insulinspiegel auch niedrig. Und dann habe ich auch eine vergleichsweise gute Fettverbrennung. Und hier ist es für beide Bereiche, für den Abnehmen willigen, ne, gesundheitsinteressierten Menschen, genauso wie für den Ausdauersportler, genau das gleiche Prinzip. Wir wollen, dass unser Fettstoffwechsel gut funktioniert und gut trainiert ist. Und der viele Kohlenhydrate isst, jetzt in dem Fall hier Brötchen, aber das kann auch ein isotonisches Getränk sein oder eine Apfelsaftschorle oder ein Energieriegel oder irgendwas anderes, hohe Insulinspiegel und damit deutlich geringere Fettverbrennung. So, wenn das jetzt im Wettkampf wäre, zeige ich gleich, ist das eine völlig andere Situation. Im Wettkampf setzen wir Kohlenhydrate und Zucker ein, um die Leistung zu optimieren. Im Training machen wir das aber in vielen Fällen nicht. So, nochmal zur Sicherheit. Niedrige Insulinspiegel, höhere Fettverbrennung, ne, das ist das, was uns gut tut, was wir machen wollen. So, und jetzt ist es so, ne? Kohlenhydrate, wie viel brauche ich? Das eine ist, man könnte diskutieren, je nach Situation, wenn ich eine hohe Belastung habe, ne, dann kann ich mehr Kohlenhydrate vertragen, als wenn ich mich niedrig belaste. Ist irgendwo logisch. Und deswegen nochmal der Hinweis, wenn Sie spazieren gehen, ne, dann brauchen Sie kein zusätzliches Essen. Wenn Sie mit dem Rad morgens zur Arbeit fahren, was eine super, super Idee ist, brauchen Sie aber vorher kein Essen. Sie wollen ja, dass Ihr Körper, dass die Energie aus den Fettreserven zieht. Sie wollen Ihren Körper quasi zwingen, dass er lernt, wieder mehr Energie aus den Fettdepots zu holen und nicht ständig auf Essen angewiesen zu sein. Und das kann am Anfang durchaus unangenehm sein. Es kann nämlich sein, dass Ihr Körper Ihnen sagt, hallo Mensch, was ist hier denn mit Essen? Ne, wir machen gerade eine Radtour und du hast hier nur Wasser und ein bisschen Kaffee oder so getrunken und gar nichts gegessen. Das kenne ich so gar nicht. Ne? Wo sind denn meine ganzen Kohlenhydrate? Ne, wo ist denn wo ist denn die letzte Mahlzeit? Und dann sagt Ihr Körper vielleicht am Anfang erstmal Hunger, Hunger, Hunger. Und dann merken Sie, irgendwie ist komisch. Aber mit der Zeit wird das immer besser und der Körper stellt sich um und Sie werden immer leistungsfähiger. Und das ist die Idee bei dem Ganzen. Und deswegen die Flexicarb-Ernährung auch an der Stelle eine gute Idee. Wir sehen hier schon, wer sich wenig bewegt, ne, ein, zwei Mal in der Woche vielleicht Sport macht, der darf auch mit Kohlenhydraten besser aufpassen. Wer viel Sport macht, der hat auch mehr Spielraum für mehr Kohlenhydrate, weil der verbrennt sie ja auch. Ne? Der hat ja auch einen ganz anderen Energieverbrauch. So, und was ich Ihnen heute zeigen will, ist, dass eben sogar im Leistungssport, ne, so jemand wie der Jan Frodeno, so Top-Leute, die 5.000 bis 8.000 Kalorien am Tag zum Teil verbrennen durch ihr Training, dass sogar die Low-Carb-Strategien nutzen, um ihren Stoffwechsel zu optimieren. Und das ist eine Strategie, die können wir uns sehr gut auch aneignen. Und diese Strategie nennt man Train Low, Compete High. Heißt, im Training machen wir Low Carb, ne, also weniger Kohlenhydrate beziehungsweise insgesamt auch weniger Essen. Das heißt auch viel nüchtern Training. Und Compete High heißt im Wettkampf, in der Competition, da arbeiten wir dann mit vielen Kohlenhydraten und mit vollen Speichern, um das Optimum rauszuholen. Ne, also die Idee ist, dass ich im Wettkampf in den Wettkampf gehe mit einer super guten, fitten Fettverbrennung, ne, dass ich vom Prinzip weiß, ich könnte jetzt stundenlang Sport machen, nur über meine Fettverbrennung. Und dann gebe ich dem Körper aber zusätzlich noch Kohlenhydrate, fülle die Kohlenhydratspeicher auch auf in den Tagen vor dem Wettkampf. Und dann habe ich sozusagen den Mega-Hybrid-Motor und beide Speicher sind voll und beide Energiesysteme funktionieren gut. Und das ist sozusagen dann der Leistungssprung. Ne? Das ist dieses Grundprinzip. Also, ich zeige Ihnen was. Ausdauersport, wo man traditionell immer hört, ne, Sie kennen vielleicht, so, wenn man so, ein Marathon ist eben der Klassiker, die Pasta-Party am Abend vorm Wettkampf oder Triathlon gibt es das auch ganz viel. Und deswegen zeige ich Ihnen mal, Ausdauersportler, Weltelite, Heidi Ecker-Rosendahl, ganz viele Goldmedaillen für Deutschland geholt, Silbermedaillen und so weiter. Die hat damals gesagt, als die aktiv war, vor 40, 50 Jahren, die haben sich damals schon Low Carb ernährt. Sie sehen, gutes Steak, Eiweiß, viel Gemüse, Salate und so weiter. Und sie sagt, erst danach kam dieser Hype mit den vielen Kohlenhydraten. Und das ist eben gerade so im Zwischenbereich, ne? Also viele sind ja so in diesem Bereich, man läuft vielleicht mal einen Halbmarathon, Marathon im Jahr und dann gibt es aber wieder Monate im Jahr, da ist man eher, ne, Gesundheitssportler, Freizeitsportler so. Das ist ja so ein typischer Wechsel, wie den die meisten kennen. Und das Problem ist oft, dass wir dann in den normalen Phasen viel zu viele Kohlenhydrate essen. So, und da zeige ich Ihnen jetzt mal Beispiele. Leistungssport, der deutsche Rekordhalter Marathon. Marathon ist ja eigentlich Energieverbrennung pur. Klassischerweise würde man sagen, viele Kohlenhydrate essen. Und jetzt kommt's, ne? Der Mann ist selber Arzt, kennt sich gut aus. Der verzichtete in seiner Vorbereitung auf den Marathonrekord fast vollständig auf Kohlenhydrate. Das heißt, ne, der macht eine starke Low-Carb-Ernährung. Zum Teil machen die das auch ketogen. Es gibt auch in der Elite im Triathlon, gibt es auch Sportler, die sich wirklich ketogen ernähren, weil dann der Körper lernt, maximal Fett zu verbrennen. Und in der Regel machen die das dann so, dass die im Wettkampf dann schon Kohlenhydrate nutzen, aber eben in der Vorbereitung nicht. Ne? Das wäre diese Strategie Train Low. Ne? Christoph Wandrat schwimmt 25 Kilometer am Stück. Jeder, der von Ihnen ab und zu schwimmen geht, weiß, was für ein Wahnsinn das ist und wie zehrend das ist. So, na, eigentlich könnte sich so ein Mensch, der so trainiert und solche Wettkämpfe schwimmt, könnte im Prinzip ja erstmal essen, was der will. Man würde sagen, der verbrennt alles. Ne? Der könnte von den Kalorien her, könnte der streng genommen ja, ne, jeden Tag eine halbe Torte essen, so ungefähr. Aber interessant, was sagt der? Wenn ich Gewicht verlieren will, um möglichst leicht zu seinem Wettkampf, esse ich mehr Eiweiß und kaum Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln. Wenn ich mehr Körperfett benötige, also wenn ich zu dünn werde, dann esse ich riesige Nudelberge. Das ist eben das Prinzip. Und das ist eigentlich etwas, wo man sagen müsste, da sind die schon sehr, sehr streng. Eigentlich sind das Regeln, die für uns im Freizeitsport, ne, wirklich wertvoll sind. Hier nochmal wissenschaftlich dargestellt, wenn wir nichts essen, fasten und dazu uns bewegen, haben wir die stärkste Fettverbrennung. Wenn wir normal essen, frühstücken und danach dann Sport machen, haben wir deutlich weniger Fettverbrennung, weil der Körper dann eben mehr sich den Zucker holt aus dem Essen. Also die Kohlenhydrate werden zu Zucker abgebaut als Zucker ins Blut. Und dann kann der Körper hier mehr Blutzucker verbrennen. Das ist das Prinzip. So. Zweiter Faktor Eiweiß, nur noch mal kurz gezeigt. Also eigentlich ziehen wir Energie aus Kohlenhydraten und aus Fetten, aus Eiweiß eher nicht. Aber natürlich ist Eiweiß trotzdem wichtig. Und hier jetzt mal so ein Beispiel aus dem Leistungssport. Wenn man jetzt Krafttraining macht und man trainiert an 6 Tagen, ne, Kraft- und High-Intensity-Training heißt das, also wirklich intensives Training, dann kann man hier sehen, wenn die jetzt deutlich mehr Eiweiß essen als allgemein empfohlen wird. Ne, noch zur Wiederholung oder für die, die es noch nicht gehört haben, bemisst die Eiweißzufuhr über die Grammmenge pro Kilogramm Körpergewicht, heißt das. So, die klassische Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ist 0,8 bis 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Bei Älteren vielleicht Richtung 1,2. Das sehen viele, und ich gehöre auch dazu, viele Ernährungsfachleute halten das für viel zu wenig. Ich würde empfehlen 1,2 bis 1,5. Viele im Sport gehen eher bis 2,0 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Hier hat man jetzt verglichen 1,2 Gramm, also mehr so die allgemeine Empfehlung, im Vergleich zu 2,4 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. So, und dann sieht man, dass man mit der erhöhten Eiweißzufuhr deutlich mehr Muskelmasse aufbaut, ne, Magermasse ist in dem Fall der Fachbegriff für Muskelmasse in erster Linie, und gleichzeitig Fett abnehmen kann. Das ist auch interessant, ne, für die, die jetzt so im Bereich Gesundheit unterwegs sind und sagen, kann ich denn eigentlich gleichzeitig Fett abnehmen und Muskeln aufbauen? Da muss man sagen, ne, auch da wieder im normalen Freizeitbereich ist das sehr anspruchsvoll. Meistens ist es realistischer, erstmal Fett abzunehmen und dann vielleicht im zweiten Schritt die Muskeln gezielt aufzubauen. Aber prinzipiell ist es möglich. Wenn man es sehr gut anstellt, sehr diszipliniert ist, ist es möglich, gleichzeitig Muskeln aufzubauen und Fett abzunehmen. So, und um jetzt mal eine Zahl zu nennen, sagen wir mal, jetzt nehmen wir mal einen 80 Kilogramm schweren Sportler, 80 mal 2,4, dann muss der 190 Gramm Eiweiß pro Tag essen. Und wenn Sie das in Ihre App eingeben, in Ihre Ernährungs-App eingeben, dann werden Sie sehen, das ist echt eine Challenge, das ist echt eine Menge und es ist gar nicht so leicht zu schaffen. Also meine Empfehlung jetzt erstmal so für die meisten Sportler wäre so 1,5 bis 2 Gramm Eiweiß, weil Haut, Haare, Nägel, Immunsystem, Sehnen, Bänder, auch Knochen und ne, Muskeln sowieso bestehen nun mal aus Eiweiß. Und deswegen brauchen Sie eine gute Eiweißzufuhr. Und immer, wenn Sie viel Sport machen, geht das auch auf die Substanz. Ne? Muskeln werden neu gebaut, Zellen werden erneuert, Gewebe wird erneuert und dafür braucht der Körper Eiweiß. Und deswegen brauchen Sportler mehr Eiweiß. Ne? Gut. So. Dann hier, dann nochmal im Wettkampf. Wie kombinieren wir das Ganze jetzt? Und da gibt es so bestimmte Regeln. Und Wettkampf wäre jetzt in dem Fall Ausdauerwettkampf. Und da haben wir ja gesagt, 60 bis 90 Minuten brauche ich eigentlich gar nichts, außer vielleicht ein bisschen Wasser. Aber das ist auch eine Typenfrage. Manche würden sagen, ich brauche da gar nichts, ich laufe das einfach so durch. Wenn wir jetzt im Bereich sind, über 90 bis spätestens ab 120 Minuten, dann gibt es bestimmte Regeln. Und zwar ist es so, das eine ist, wir brauchen Flüssigkeit. Man sagt so 70 bis 120 Milliliter Flüssigkeit pro Stunde. Ist auch wieder ein bisschen eine Typenfrage. Sie kennen sich selbst. Es gibt Menschen, die schwitzen einfach sehr viel Wasser aus, wenn sie Sport machen, und andere schwitzen eher weniger. Ne? Der weniger schwitzt, muss auch ein bisschen weniger nachkippen und der viel schwitzt, muss mehr nachkippen. Kohlenhydrate sind jetzt, ne, wichtig und sinnvoll im Wettkampf, weil sie schnell Energie liefern. Und da ist es so, Kohlenhydrate führen wir uns zu über isotonische Sportgetränke, über Gels, über Riegel, da gibt es verschiedene Varianten. Und das Interessante ist jetzt, wenn ich nur normalen Traubenzucker nehme, normale Glucose, dann kann ich nur ungefähr 60 Gramm pro Stunde aufnehmen, ne, weil der Magen-Darm-Trakt da eine Begrenzung hat. Wenn ich jetzt aber ein Getränk nehme, was eine Mischung enthält aus Traubenzucker und Fruchtzucker, und zwar im Verhältnis 2 zu 1, dann kann ich plötzlich deutlich mehr Kohlenhydrate, sprich Zucker, aufnehmen, nämlich 70 bis 90 Gramm pro Stunde. Und das ist schon ein großer Unterschied im Vergleich zu nur 60 Gramm. Und wenn Sie das jetzt auf, ne, einen Langdistanz-Triathlon nehmen, wo wir, ne, ich war da, meine beste Zeit war 11,5 Stunden, ich habe aber auch früher Sachen gemacht mit 14 Stunden, ne, am Stück. So, da ist das, macht das enorm viel aus, wenn Sie da jede Stunde sich ausreichend versorgen, ne, mit diesen Stoffen. Dann brauchen wir bei Ausdauersportarten Salz, denn wir verlieren durch den Schweiß auch Salz. Und Salzmangel ist so eigentlich die häufigste Ursache für Krämpfe. Das heißt, alle, die mit Krämpfen zu tun haben, dürfen auf ihren Salzgehalt achten. Und da sagt man, dass man so 1,5 bis 3 Gramm Salz pro Stunde braucht. Und da ist es so, auch da sind die Menschen unterschiedlich. Also es ist grundsätzlich so, wenn jemand jetzt Ausdauer trainiert und sich auf einen Marathon vorbereitet zum Beispiel, dann lernt der Körper, Salz zu sparen. Ne, Salz ist ja wertvoll für den Organismus. Salz ist, ne, für die Zelle, für die Ernährung der Zelle ganz wichtig. Salz wurde früher mit Gold aufgewogen. Ne, so wertvoll ist es für den menschlichen Körper. Und der Körper lernt also, Salz einzusparen. Also man sieht auch da, immer wenn wir trainieren, macht der Körper sehr schlaue Dinge. Und man kann heutzutage, wenn man jetzt, ne, im Elitebereich ist, man kann heutzutage seinen Salz Verlust messen. Es gibt so Systeme, die trägt man dann beim Training und dann wird gemessen, wie viel Salz verliere ich pro Stunde. Ne? Und dann kann ich, wenn ich eben zu denen gehöre, die viel verlieren, auch mehr nachladen. Und das ist ein Unterschied bei den Getränken, ne, oder bei den Gels. Da gibt es eben welche mit mehr Salz und welche mit weniger Salz. Ich habe im Triathlon selbst auch früher viel dann mit Salztabletten auch gearbeitet, weil ich auch ja zu denen gehöre, die, ne, teilweise ein Problem hat mit Krämpfen, die viel schwitzen, wenn man im Sommer da ein Triathlon macht bei Hitze, ne, dann verliert man einfach enorm viel Flüssigkeit und dann macht es Sinn, das nachzuladen. Und dann gibt es auch eben Hinweise aus der Forschung, dass auch eine gewisse Eiweißzufuhr im Wettkampf Sinn machen kann, ne, bei längeren Wettkämpfen. Und deswegen gibt es auch da Hersteller und Produkte, die das berücksichtigen. Antioxidantien sind Stoffe, die dem Körper helfen, gegen die freien Radikalen vorzugehen. Ne, immer wenn wir viel Energie produzieren in den Mitochondrien, und beim Sport brauche ich viel Energie. Dann entsteht auch oxidativer Stress und freie Radikale. Und da helfen mir Antioxidantien. Und die kann man sich auch während der Belastung zuführen. Und dann gibt es noch Arginin und Citrullin. Arginin ist eine Aminosäure und Citrullin ist so eine Art Partnerstoff. Das ist ein Wirkungsverstärker. Das setze ich in der klassischen Medizin oder in der Nährstoffmedizin, setze ich das zum Beispiel ein zur Blutdrucksenkung. Das ist eine natürliche Viagra-Form. Die Sportler kennen das so, vom Training Arginin zu nehmen für einen besseren Muskelpump sozusagen. Und hier dient uns Arginin, um einen Stoff zu senken, der heißt Ammoniak. Und Ammoniak ist ein Zellgift. Und Ammoniak entsteht auch bei hohen Belastungen. Und Ammoniak macht uns müde. Und deswegen ist es da interessant, das kann man auch messen in der Belastung, ne? Ist es da interessant, über Arginin, Citrullin, Ammoniak zum Beispiel zu senken. Das könnte man also auch überlegen, ob man das während der Belastung zuführt. Und dann gibt es noch so einen Tipp, Ingwer zum Beispiel zu nehmen, wenn jemand jetzt starke Krämpfe hat. Und gerade im Halbmarathon, Marathon ist das teilweise ein Problem. Da gibt es Menschen, die haben so starke Krämpfe, die können den Wettkampf nicht fortsetzen. Dann gibt es noch so einen Tipp, dass man dann Ingwer zu sich nimmt. Da gibt es so flüssige Konzentrate oder auch, wenn sie es organisiert kriegen, eine frische Ingwerknolle, ne, wo sie ein Stück zerkauen. Das ist auch ein sehr guter Krampfblocker. Und Koffein ist eine weitere Substanz, die natürlich auch leistungsfördernd ist. Das wissen auch viele. Vorm Training einen Kaffee zu trinken, ist eine sehr gute Idee. Sie fördern die Leistungsfähigkeit, sie fördern die Fettverbrennung, sie reduzieren etwas die Schmerzwahrnehmung. Ja, das ist aber, denke ich, den meisten bekannt mit dem Koffein. So, und da mal ganz praktisch, wenn Sie jetzt so verschiedene Sportgetränke sich angucken, dann sehen Sie zum Beispiel den Unterschied beim Thema Eiweiß. Ne? Wir haben hier zwei verschiedene Hersteller und der eine benutzt eben auch Eiweiß in seinen Produkten. Und der andere sagt, nee, Eiweiß ist mir egal, mir geht es nur um den Zucker. Und dann sehen wir hier Natrium, Salz, deutlicher Unterschied. Ne, wir haben ja gerade eben gesehen, wir brauchen so zwischen 1,5 und 3 Gramm Salz pro Stunde. Das kann ich mit diesem Getränk eher hinkriegen als mit diesem Getränk. Ne, und deswegen darf man auf sowas achten. Und ein konkretes Beispiel ist immer so, wenn Sie Marathon nehmen, die haben dann ja irgendwelche Sponsoren und das sind dann ja in der Regel Getränkehersteller auch, die sponsern dann die Getränke. Und wenn man dann mit den Leuten unter vier Augen spricht, ist es halt so, aus Kostengründen, dass die für die Verpflegung, für die offizielle Athletenverpflegung in der Regel die Getränke 50% stärker verdünnen. Das heißt, die nehmen aus Kostengründen nicht die offiziell vorgeschriebene Verdünnung, sondern nehmen einfach mehr Wasser, um einfach Kosten zu sparen. Und das muss man wissen, denn gerade an heißen Tagen, bei längeren Wettkämpfen, kann das schon einen Unterschied machen, ob sie sich so versorgen, wie es für den Körper optimal ist, oder ob sie ein Getränk nehmen, was eh schon weniger Inhalt hat und dann auch noch stärker verdünnt wird. Deswegen habe ich im Marathon und Triathlon immer versucht, meine eigene Verpflegung zu haben, zumindest für drei Viertel der Strecke. Und am Ende kann man dann auch sagen, ne, Schwamm drüber, da muss man eh. Ja, ist es dann eh fast egal, was sie machen. Da kann man dann noch Cola trinken oder so. Aber das nochmal so als Hinweis, falls Sie jetzt vielleicht Ihren ersten Halbmarathon oder Marathon planen, dass Sie auf sowas achten. Genau, zeige ich Ihnen mal ein Beispiel aus dem Wettkampf, beziehungsweise ich gucke mal ganz kurz in die Fragen. Golf-Ligaspiele, was hältst du von Bärme-Magnetfeldtherapie? Iris, ja, genau. Also Magnetfeldtherapie ist ein Thema für sich. Ich setze das nicht ein, ich kann es nicht gut beurteilen. Ich höre davon immer mal wieder, dass manche sagen, das würde ihnen gut tun, kann es aber nicht wirklich gut beurteilen. Kaloriendefizit, Muskelaufbau, ja, ist ein spannendes Thema. Also das ist genau diese Gratwanderung. Ich würde es im Zweifelsfall so machen, ich würde ein versuchen, einen Kompromiss hinzubekommen. Wenn ich wirklich Muskeln aufbauen will und ich trainiere auch auf Muskelaufbau, dann brauche ich einen gewissen Kalorienüberschuss, zumindest an den Trainingstagen. Wenn ich dauernd im Kaloriendefizit bin, werde ich nicht wirklich Muskeln aufbauen können. Das ist einfach eine, ne, klar, ist eine Frage der Substanz. Ein Muskel, besteht aus Eiweiß und da brauche ich Baustoff, um den Muskel zu bauen. Was man, denke ich, machen kann, ist ein Kompromiss, dass man sagt, man hat Tage, wo man vielleicht leicht im Überschuss ist und hat man wieder Tage, wo man mehr im Defizit ist, wo es dann mehr um Fettverbrennung geht. Ja, ich habe den Link erneuert im Online-Kursbereich. Das heißt, ne, wenn Sie sich in die Webinare einloggen wollen, immer in den Kursbereich gehen und da direkt einloggen. So, Christopher fragt, gehen alle Nudeln oder wie immer Fokus auf Dinkelnudeln? Ja, bei den Nudeln ist es so. Am besten wäre natürlich, Sie haben Nudeln mit guten Rohstoffen, sage ich mal. Also das wäre so der Bereich Bio-Nudeln, Dinkelnudeln. Ne, da haben Sie in der Regel ja weniger Pestizide im Bio-Bereich. Sie haben vielleicht ein anderes, anderen oder ja, gute Rohstoffe. Ein Urgetreide ist ja, ne, die Idee, Dinkel, Ne, so ist sicherlich besser als der Hybridweizen, der besonders viel kritische Stoffe enthält. Mountain Gels, Christopher, schreiben Sie vielleicht nochmal rein. Sind das die speziellen, diese speziellen Kohlenhydratspeicher, glaube ich, ne? Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich die richtigen meine. Gucken wir erstmal weiter. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel. Also, 17-jährige Leichtathletin und jetzt kommen wir in diesen Bereich, junge Frauen, 3000-Meter-Läuferinnen, ne? Vollgas 3000 Meter. Wer selber läuft, weiß, eine harte Geschichte. Die haben 6-mal Training in der Woche. Body Mass Index 17 bis 19, das ist offiziell schon Untergewicht. Ne? Das heißt, wenn man in der Liga mitspielen will, deutsche Meisterschaften, dann sind die eigentlich immer an der Grenze zur Mangelernährung beziehungsweise zur Unterernährung. Und das ist auch ein großes Thema. Ne? Man sieht es dann daran, dass die Ausbleiben der Regel haben. Das heißt, ne? Amenorrhö heißt keine Regel seit 2 Jahren. Das ist ja ein Zeichen dafür, dass so eine junge Frau nicht ganz gesund ist. Und das hat einfach was zu tun mit diesen hohen Belastungen und diesem niedrigen Körpergewicht. Aber es ist eben so, wenn man da mitspielen will, dann muss man das mehr oder weniger machen. Da hat man keine Chance. Ja, und wenn die jetzt 3, 4 Kilo zunehmen würde, dann könnte es durchaus sein, dass ihre Regel wiederkommt, aber dann ist sie nicht mehr, hat sie nicht mehr die gleiche Leistungsfähigkeit. Ihr Problem war jetzt, dass sie ein Problem oder dass sie Schwierigkeiten hatte. Leistungsfähigkeit war nicht gut, Schlafstörung, Völlegefühl, also Darm war nicht in Ordnung. Und die Trainerin hat auch gesagt, ne, die Leistungen passen so nicht und da ist immer Druck dahinter, klar, dann sonst heißt es, sonst fliegt man aus dem Nationalkader und so weiter. Ihre Ernährung war vegetarisch mit Fisch, also erstmal ne, eine klassische Ernährung, was viele heutzutage machen. Und wie kann man jetzt vorgehen? Was gucke ich mir an in so einem Fall? Bei der habe ich jetzt mal die Eiweißversorgung sehr genau untersucht, ein sogenanntes Aminogramm. Ja, die Strunz-Leser unter Ihnen kennen das Stichwort. Man guckt sich die einzelnen Aminosäuren im Detail an. Und jetzt habe ich Folgendes gesehen in dem Fall. Sie hat einen Mangel bei Glycin. Ne? Arginin ist etwas erhöht. Cystein ist auch vermindert. Asparagin ist leicht erhöht, das macht nichts. Aber hier sind zwei Aminosäuren vermindert, nämlich Glycin und Cystein. Und das sind beides Aminosäuren, die sind insofern interessant, weil der Körper diese Aminosäuren braucht, um ein ganz wichtiges Entgiftungselement zu bauen. Das nennt sich Glutathion. Glutathion besteht aus 3 Aminosäuren. Und da ist es so, wenn ich davon nicht genug habe, dann kann der Körper Probleme kriegen. Was gut bei ihr ist, die sogenannten BCAA-Aminosäuren sind normal. Ne? Da gu guckt man auch immer hin. Leucin ist die stärkste anabole Aminosäure. Also anabol heißt für den Muskelaufbau ganz wichtig. Und deswegen haben ne, Eiweißshakes, achtet man oft sehr darauf, dass die genug Leucin enthalten. Es gibt auch so Empfehlungen, dass gerade ältere Menschen mehr Leucin brauchen für den Muskelaufbau und so weiter. So, also hier Hinweis darauf, Eiweißversorgung ist nicht optimal. Was auch ne, bei der Ausgangssituation so zu erwarten war. Und da weiß man, ne, hier jetzt Untersuchungen an 728 Sportlern und man hat gesehen, mit einer guten Aminosäureversorgung reduziert sich das Verletzungsrisiko. Und man hat das dann verglichen, leistungsorientierte Freizeitsportler, Fußball, Handball, Ausdauersportler, Profisportler, so. Nochmal das Prinzip, Eiweiß ist ein lebenswichtiger Baustoff. Die kleinen Eiweißelemente heißen Aminosäuren. Und unser Körper besteht erstens aus Wasser und zweitens aus Eiweiß. Denken Sie immer dran, Gewebe, Haut, Haare, Nägel, Muskulatur, alles besteht aus Eiweiß. Und wenn ich gut mit Eiweiß versorgt bin, kann mein Körper gute Substanz aufbauen, gutes Gewebe aufbauen, gute Muskeln aufbauen. Und wenn mir Baustoffe fehlen, habe ich ein Problem. Wenn Sie ne, kein Geld haben und Sie bauen sich eine Hütte aus Wellblech und Pappe, dann ist die beim ersten Sturm weg. Und wenn Sie ein gutes Haus bauen und Sie machen Stahlbetonbau und ne, gutes Material, dann sind Sie eben stabil. Deswegen wieder unsere Regel, unser Körper besteht zu 100% aus dem, was wir essen. Und wenn Sie jeden Tag gutes Eiweiß essen, dann hat Ihr Körper genug Baustoffe. Das ist das Prinzip. So, genau. Und da ist es jetzt so, in dem Fall habe ich so einen kleinen Trick gemacht im Bereich der Eiweißernährung. Und zwar habe ich ihr spezielle Eiweißkonzentrate empfohlen. Das gibt es als Pulver oder als Kapseln. Das sind sogenannte essentielle Aminosäuren, Essential Amino Acids oder der andere Begriff sind MAPs. Das ist eine bestimmte Formulierung von einem Professor Moretti. Da hat man gesehen in der Forschung, dass wenn man diese Eiweißverbindung nimmt, dann kann der Körper die super gut verarbeiten. Und zwar ist es so, die Verwertung beträgt dann nahezu 99% von diesen Spezialaminosäuren im Vergleich zum normalen Essen. Da wird das Eiweiß nämlich nur zu 32% verwertet und der Rest ist sozusagen Stickstoffabfall. Das ist im normalen Leben alles okay. Die ganze Evolution funktioniert gut mit diesem Prinzip. Aber hier, wollte ich eben maximale Wirkung des Eiweißes, ohne dass diese Athletin jetzt Riesenmengen essen muss und noch zunimmt und Stress kriegt mit ihrem Gewicht oder so. Und da ist es zum Beispiel so, 10 Gramm Kapseln oder genauer gesagt so Presslinge sind das oder Pulver, 10 Gramm von diesen speziellen Aminosäuren haben die gleiche Power wie 350 Gramm Steak. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, essen Sie zweimal am Tag ein 350 Gramm Steak, dann sagt die vielen Dank für die Empfehlung. Wie soll das denn gehen? Wenn ich ihr sage, nehmen Sie zweimal 10 Gramm von diesen speziellen Aminosäuren, dann sagt die, wunderbar, kriege ich hin. Das kann sie nämlich auch, ne, nebenbei in der Handtasche haben und dann zwischendurch mal einwerfen. So, das ist das Prinzip. Und das ist so, wir wollen immer kombinieren Eiweiß mit Ballaststoffen. Ne, das ist wichtig, denn Ballaststoffe sind für den Darm eine ganz wichtige Geschichte. Und zwar sind die Ballaststoffe ja der Dünger für die guten Darmbakterien. Der Fachbegriff ist Präbiotikum. Präbiotikum sind Ballaststoffe, Faserstoffe und die Probiotika sind die guten Darmbakterien. Das sind die Präparate, die gute Darmbakterien liefern. So, und wir brauchen halt, egal jetzt wieder ob abnehmen, einfach gesunde Ernährung oder auch Sport, wir brauchen viel Eiweiß, aber immer klug kombiniert mit genug Ballaststoffen, damit der Darm gut funktioniert. Die Kartoffel kalt werden lassen nebenbei, das kennen Sie, ne? Resistente Stärke bildet sich, dann ein Ballaststoff in den Kartoffeln, gilt auch für Nudeln und so weiter. So, und jetzt mal ein interessantes Beispiel, nämlich man kann es auch übertreiben alles. Und das ist ein Sportler, der kam zu mir, weil er massive Magen-Darm-Probleme hat. Und was bei dem aufgefallen ist, ist Folgendes, zeige ich Ihnen. Der macht so viel Crossfit-Sachen und Hindernisläufe und so weiter. Eigentlich total durchtrainiert, Sixpack, also ne, richtiger Athlet. Trainiert 5 bis 6 Mal die Woche, zum Teil zweimal am Tag, hat nebenbei einen ganz normalen Job, ne, aber Schwerpunkt ist Sport bei ihm. So, und jetzt seit 2 Jahren massive Darmbeschwerden, bis zu 20 Toilettengänge am Tag, ne, morgens schon Darmkrämpfe und dann war er beim Magen-Darm-Spezialisten und der diagnostiziert eine Colitis, also eine Entzündung des Enddarms, und zwar so eine bestimmte Form, die heißt kollagene Colitis. Also der hat eine richtige Diagnose, eine richtige Darmerkrankung. Und dann gibt es in der Medizin ja ein Medikament, was in ganz vielen Fällen hilft, das ist das Cortison. Cortison wirkt entzündungshemmend, Colitis ist Entzündung. Also hat er erstmal Cortison bekommen, das bringt eine gewisse Linderung. Sein Problem war auch noch, ne, er hatte mit seiner Frau Kinderwunsch und sein Spermiogramm war grottenschlecht. Ja, und das ist ja klar, dass dann irgendwas auch im Körper nicht stimmt. Ne? Ein junger Mann mit 32 Jahren und Sportler und so, der muss ein gutes Spermiogramm haben. Da können Sie immer sehen, ob jemand gesund lebt oder gesund ist oder nicht. Und jetzt kam's, ne? Was stellte sich heraus? Seine Ernährung war grundsätzlich erstmal Low Carb und viel Eiweiß, dagegen ist ja nichts zu sagen. Aber was er eben übertrieben hat, war das Ganze mit den Sportlerprodukten. Der hat nicht nur Proteinshakes genommen und zwar nicht die Proteinshakes mit Ballaststoffen drin, die ich empfehle im Kurs, sondern ganz normale Proteinshakes und dann ganz viele Spezialprodukte, sogenannte Training Booster, Carb-Locker, Tuning-Sachen, Pre-Workout-Gedöns und was es alles so gibt. Und der hatte so eine Riesenpalette an Produkten. Und da bestand schon der Verdacht, dass diese ganzen Sachen einfach unter anderem seinen Darm überfordert haben. So, dann machen wir Messungen. Wir sehen, Darm ist im Eimer. Ne? Man kann dann messen, schlechte Bakterien, viel zu viel, Entzündung, Leaky Gut und so weiter, Darmschleimhaut, alles kaputt. Das war zu erwarten, ne? Durchlässiger Darm. So, wir haben gesehen bei ihm, dass sein Darm Ammoniak produziert. Ammoniak ist ein giftiges Element, ein Zellgift und auch ein Mitochondriengift. Ne? Mitochondrien, die Zellkraftwerke. Das sollte man nicht im Darm produzieren. Ich hatte Ihnen vorhin gesagt, Ammoniak macht auch müde im Wettkampf. Ne? Also wir sehen, Darm ist ziemlich im Eimer und das passt auch zu der Leistungsschwäche, die er entwickelt hat, weil unter anderem die Mitochondrien geschädigt werden. Und dann habe ich noch überprüft Nährstoffversorgung. Obwohl er schon eine ganze Menge genommen hat, hatte er noch einen Mangel an Q10. Q10 ist für die Leistungsfähigkeit total wichtig. Ich mache es bei den Leistungssportlern immer so, dass ich die Werte über 2 mindestens einstelle, besser 2,5, gerade vorm Wettkampf. Dann hatte er einen Mangel bei bestimmten B-Vitaminen. Dann hatte er Magnesium zu wenig, für einen Sportler extrem wichtig. Und Quecksilberwert leicht erhöht, ne? Das ist das Thema mit dem Fisch. Und trotzdem ein Omega-3-Mangel. Im Sport muss der Omega-3-Wert 10 bis 12 sein. Wir wissen so, Leute wie Ronaldo und so weiter, was die an Omega-3 jeden Tag nehmen, das sind enorme Mengen, ne, um solche Top-Werte zu erreichen und um auch das ganze Gewebe zu schützen vor Entzündungen. Also, wir sehen hier, obwohl er schon sehr viel nimmt und sehr viel gemacht hat, sehen wir doch noch deutliche Verbesserungsmöglichkeiten in der Ernährung. So, also, wie war die Situation? Gastroenterologisch als normaler Allgemeinmediziner und der Gastroenterologe haben, würde ich sagen, Colitis. Und da gibt es dann entsprechende Medikamente. Wenn wir ganzheitlich daran gehen, aus Sicht der sogenannten funktionellen Medizin, sehen wir, Darmflora ist im Eimer, wir haben ein Leaky Gut, wir haben eine Autointoxikation, das heißt, dieser Mensch vergiftet sich selbst, unter anderem durch das Ammoniak. Wir haben Nährstoffmängel, wir haben stille Entzündungen und eine Schwächung der Zellkraftwerke. Das ist in der normalen Medizin, sind das diese ganzen Menschen mit chronischer Müdigkeit, chronischer Erschöpfung, wo ich als Hausarzt im normalen Blutbild gar nichts sehe. Beim Sportler es geht das natürlich überhaupt nicht. Wenn da die Zellkraftwerke nicht auf 180 laufen, dann ist alles blöd. So, und der Grund ist sicherlich eine Fehlernährung und ja, ein Missbrauch von diesen ganzen Supplements. Ne? Also, was haben wir gemacht? Erstmal alles abgesetzt, was er da hatte an Produkten. Proteinshakes, Nahrungsergänzungsmittel. Wir haben erstmal dem Darm Ruhe gegönnt. Und zwar haben wir eine Woche Heilfasten gemacht. Ich habe so ein Online-Programm von dem Professor Michalsen in dem Fall empfohlen. Also der Darm braucht Ruhe, um zu heilen, um zu regenerieren. Ne? Erstmal komplett Entlastung. So, gibt immer so ein schönen Vergleich. Also wenn ich jetzt eine Pflanze habe, die nicht gut wächst, weil die zu wenig Nährstoffe hat, dann kann ich natürlich in die alte Erde alles rein und alles draufkippen. Aber oft ist es besser, erstmal umzutopfen, ganz neue Erde zu nehmen, ne? Also erstmal den Darm hier zu beruhigen und den Darm sich reinigen zu lassen. Manche würden das vielleicht noch kombinieren mit Reinigungsverfahren, so. Und nach 1 bis 2 Wochen ist der Darm dann schon in einem besseren Zustand. Und dann kann man langsam anfangen, Kostaufbau nennt man das, langsam anfangen mit einer gesunden, antientzündlichen Ernährung, die Ernährung wieder einzuschleichen. Und dann ging es hier ganz stark um die Basics, nämlich um die Klassiker, langsam essen und gründlich kauen. Ne? Gut gekaut ist halb verdaut, das wissen Sie auch. Die Verdauung beginnt bereits im Mund. Wir haben im Mund schon viele Verdauungsenzyme und wenn Sie langsam essen und gründlich kauen, ist das eine super wertvolle Strategie für Ihren Darm und damit für Ihren ganzen Körper. Nebenbei ist das langsame Essen und jeden Bissen 30 Mal kauen wahrscheinlich die billigste und effektivste Abnehmstrategie, die es gibt. Es ist nur so nervig, dass keiner das macht. Aber wenn es Sie interessiert, gucken Sie mal Schmauen. Gibt so ein richtiges Trainingsprogramm, wo man lernt, jeden Bissen 30 Mal zu kauen und viele Ne? Oder es gibt viele Beispiele, wo Leute nur damit total gut abnehmen. So, dann haben wir angefangen, Mikronährstoffe, also Vitamine zu geben und den Darm zu therapieren, aber dann ganz gezielt eben mit dem, was er braucht, mit dem, was ihm fehlt. Ne? Das alles in einer guten Dosierung. Produkte müssen immer frei sein von irgendwelchen Zusatzstoffen, Konservierungsstoffen. Ne, es gibt reihenweise, also die Mehrheit der Produkte, die Sie heutzutage auf dem Markt bekommen, sind vollgepumpt mit irgendwelchen Zusatzstoffen, die wir nicht wollen. Auch selbst in Apotheken finden Sie ganz bekannte Marken, Magnesium, Kapseln zum Beispiel mit Titandioxid, was eigentlich schon längst verboten ist, mit anderen Färbe und Zusatzstoffen. Und das will man nicht. Und deswegen arbeiten wir in der professionellen Mikronährstoffmedizin nur mit Produkten, also nur mit Firmen, die ohne diese ganzen Zusatzstoffe arbeiten. Dann haben wir den Darm saniert, ne? So mit speziellen Substanzen, antientzündliche Ernährung gemacht und so weiter und so weiter. Und dann konnte man sehen, ne, der Darm hat sich erholt, die Fäulnisprozesse gehen zurück, Normalisierung, dass dieser durchlässige Darm, das Leaky Gut ging weg und so weiter. Und am Ende war es so, ne, es war ein Prozess von Juli bis Oktober, ne, angefangen 20 Toilettengänge pro Tag. Also da können Sie eigentlich fast nur noch Homeoffice machen oder arbeiten im Büro, wo Sie daneben eine Toilette haben, die Sie irgendwie reservieren müssen. Also katastrophale Lebenssituation. Keine Darmbeschwerden mehr, Stuhlgang war völlig normal, brauchte keine Medikamente mehr. Wir hatten eine gesunde, ne, Ernährung gemacht. Er hat gelernt, ne, weniger ist mehr, nicht mehr das ganze Zeug da, alles aus dem Internet, was irgendwie beworben wird, zu nehmen. Wir haben ganz gezielt Nahrungsergänzung gemacht, Darmtherapie und sein Spermiogramm hat sich verbessert. Und als wir dann die Kontrolle hatten, war seine Freundin in der 10. Woche schon schwanger. Mittlerweile haben die ihr eigenes Kind und alles hat super funktioniert. Ne? Also da sieht man, man kann, ne, auch als Sportler da einiges falsch machen und ne, nicht immer hilft viel und ein bisschen aufpassen auch mit irgendwelchen Versprechen da in der Werbung. Da wird viel erzählt und vieles sind auch Billigprodukte. Ich habe unter meinen Patienten ein Beispiel, eine Inhaberin von einem sogenannten Lohnherstellungsunternehmen. Das sind Unternehmen, die stellen Nahrungsergänzungsmittel her für andere Firmen. Also das Prinzip ist so, ich sage mir jetzt, ich möchte jetzt ein Nahrungsergänzungsmittel herstellen, dann baue ich da nicht selber eine Fabrik und eine Abfüllanlage, sondern dann gehe ich zu solchen Lohnherstellern und lasse das produzieren. Und wenn Sie mit den Leuten unter vier Augen sprechen, dann sagen die Ihnen natürlich auch, was in der Szene läuft. Dass reihenweise da schwarze Schafe unterwegs sind, die eine schnelle Mark machen wollen mit Nahrungsergänzungsmitteln und dann irgendwelche Sachen herstellen, dann zack auf Amazon, gutes Marketing und dann denke ich als Laie, Mensch, das klingt total gut und alles toll und alles perfekt. Und es ist eben schwierig, das immer auseinanderzuhalten. Das geht ja so weit, dass man in bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln sogar illegale Substanzen findet, bis hin zu Dopingsubstanzen. Ne? Also darauf sollte man achten. Gut, Mitochondrien-Tuning, nochmal, ne, kurz dieses Prinzip. Mitochondrien sind die Zellkraftwerke, da kommt die Power her. Und was wir wollen, ist, dass wir die Mitochondrien auf ein gutes Level bringen. Und zwar ist es so, unsere Mitochondrien haben eine Lebensdauer von 2 bis 4 Wochen so im Schnitt. Und das heißt, dass sie ständig erneuert werden. Und das heißt, auch für uns gibt es die Chance, diese Erneuerungsprozesse zu unterstützen, ne, damit wir möglichst viele Mitochondrien haben und damit wir möglichst fit sind. Das erste Prinzip ist halt das Trainingsprinzip. Wenn Sie anfangen, Sport zu machen und zu trainieren, dann steigern Sie Ihre Belastung, Sie steigern Ihre Umfänge. Im Krafttraining steigern Sie die Gewichte oder die Wiederholungszahlen. Im Ausdauersport steigern Sie die Distanzen. Und dadurch wird Ihr Körper immer fitter. Und ein Mechanismus, der dahinter steckt, ist eben eine Zunahme an Mitochondrien, eine Zunahme an Zellkraftwerken. Und das ist in der Medizin für uns ein ganz wichtiger Faktor, die Mitochondrienmedizin, weil wir eben so viele Menschen haben mit Energiemangel, mit chronischer Erschöpfung bis hin zu CFS und Long-Covid. Und dann können wir messen, starke Erschöpfungszustände in den Zellen, ATP-Produktion ist dann gering und so weiter. Und das Prinzip ist eben so, man sieht hier, ne, die Produktion der Energie, wie das funktioniert. Und was Sie hier sehen, für die Energieproduktion sind die Vitamine ganz, ganz wichtig. Hier sehen Sie, Q10 ist an drei Abschnitten der Energieproduktion existenziell wichtig. Daran sehen Sie, dass ein Q10-Mangel Energiemangel verursacht. Ja, und deswegen macht Q10-Mangel müde. Und jetzt muss man wissen, Q10 finden Sie eigentlich nur in tierischen Produkten, vor allen Dingen in Fleisch. Und da wir heutzutage ganz viele Menschen haben, die denken, Fleisch ist ganz gefährlich und ganz böse und die deswegen immer weniger Fleisch essen, haben wir viele Menschen mit Q10-Mangel. Das sehe ich jeden Tag. Heute in der Sprechstunde wieder 3 Fälle, alle Q10-Mangel. Und deswegen bin ich überhaupt kein Freund von dieser pauschalen Verurteilung von Fleisch, sondern man muss aus meiner Sicht immer unterscheiden zwischen gutem, hochwertigem Fleisch, sprich so Biofleisch, Stichwort Sonntagsbraten, einmal, vielleicht zweimal in der Woche gutes Fleisch und auf der anderen Seite Massentierhaltung, was reinste Tierquälerei ist, was unethisch ist und eigentlich überhaupt nicht geht und täglich schlechtes Schweinefleisch und verarbeitete Fleischprodukte, sprich Wurstwaren und so weiter, das ist alles Schrott. Ja? Nur es wird, wie so oft, es wird nicht vernünftig differenziert. Und heute wieder eine Dame, ne, sehr aufgeklärte Person und ernährt sich vegetarisch mit Fisch. Was haben wir gesehen? Sie hat eine knackige Schwermetallbelastung durch den Fisch und einen Q10-Mangel und einen B6-Mangel, beide Substanzen, die wir im Fleisch finden. Und da war genau jetzt die Überlegung, ne, ist das eine gute Idee, weiterhin so viel Fisch zu essen, weil die meisten essen halt immer Lachs und Thunfisch. Das enthält halt am meisten Schwermetalle. Trotzdem haben die Menschen einen Omega-3-Mangel. Und da wäre ich dafür, vielleicht ein bisschen mehr Variation reinzubringen und ab und zu auch ein gutes Fleisch zu essen, ein gutes Stück Fleisch zu essen, um auch sich mit solchen Stoffen gut zu versorgen. Ne? So, genau. Und jetzt ist es so, es gibt das sogenannte Mitochondrien-Tuning. Das heißt, wir können die Zahl der Zellkraftwerke verbessern. Ne? Und wie können wir das jetzt machen? Das eine ist durch Kälte und Hitze, sprich Kneippgüsse, kalte Duschen, die Fortgeschrittenen machen Eisbäder. Das sind alles Strategien, die bestimmte Faktoren fördern und damit auch Mitochondrienbildung fördern. Hitze, genau das Gleiche, also sprich Saunagänge machen, ne, danach Tauchbecken und so weiter, fördert auch die Mitochondrienbildung. Von der Ernährung her, Kaffee ist hilfreich. Ohne Zucker selbstverständlich, ne? Koffein ist total gut vorm Training, doppelten Espresso, sehr gute Idee. Dann train low, also trainieren ohne Essen, nüchtern Training, ne? Eine gute Idee. Auch Kohlenhydrate bewusst runterfahren. Das wäre, ne, die Low-Carb-Ernährung. Nicht ständig, nicht immer als Leistungssportler, aber immer mal wieder. Und Sauerstoffmangel. Und Sauerstoffmangel wäre klassischerweise das Höhentraining. Sie wissen vielleicht, viele Sportler fahren auch mal in die Höhe, weil das dort der Sauerstoffgehalt der Luft geringer ist. Und diese Hypoxie, das heißt also der Sauerstoffmangel, ist ein Reiz für den Körper, mehr Mitochondrien zu bilden. Wer das nicht machen möchte, kann zum Beispiel heutzutage auch entsprechend trainieren. Also es gibt Trainingsinstitute, da gehen sie aufs Laufband oder aufs Fahrradergometer und atmen sauerstoffärmere Luft. In der Medizin wird das auch eingesetzt. Da gibt es Hypoxietraining für Patienten, die ein Mitochondrienproblem haben. Da liegt der Patient ganz entspannt in einem bequemen Sessel und atmet immer mal wieder sauerstoffärmere Luft, um dadurch eine Neubildung von Mitochondrien anzuregen. IHHT kennen einige, ne? Wird gerade jetzt im Bereich auch von Post-Covid und so weiter viel eingesetzt. Dann fördert Arginin und Citrullin die Mitochondrienbildung. Und das ist eine Substanz, die interessant ist im Bereich der Sporternährungsprodukte. Und dann gibt es noch andere Nährstoffe, die auch interessant sind, nämlich einmal, ne, bei den Pflanzen oder Gewürzen Rosmarin, Salbei, Jod, Zink, Selen, Chrom, Molybdän. Also man kann vereinfacht sagen, eine gute Mikronährstoffversorgung ist auch wichtig für die Bildung neuer Mitochondrien. Das nennt man Training Mimetics, also Stoffe, die Trainingseffekte nachahmen und damit auch auf das PGC1-Alpha einwirken. So, gucken wir uns dazu noch ein Beispiel an. Ein junger Fußballer war hier im Leistungszentrum und so weiter. Und dann ging es darum, immer wieder Verletzungen, in dem Fall Muskelentzündungen und dann entsprechende Ausfallzeiten und Probleme und so weiter. So, Ernährung war jetzt so, ich sag mal, typisch so. Schlechte Sporternährung. Einfach immer ganz viel Nudeln und Brot. Ne? So nach dem Motto, ich mache viel Sport, dann kann ich auch viel essen. So ein bisschen vegetarisch, ein bisschen Fisch und dann auch mal ein Jahr vegan gelebt. Ne? Kann ich ethisch, wie gesagt, ethisch-ökologisch, kann ich das total verstehen. Man muss nur wissen, es ist eine gezielte, bewusste Mangelernährung und da muss man damit besonders gut umgehen. Eingenommen hat er 1000 Einheiten Vitamin E, da muss man jetzt nachmessen, reicht das? Bei der Menge kann man sich fast sicher sein, dass es nicht reicht. Das reicht für so gut wie niemanden, diese Menge. Außer im Hochsommer, wenn sie jeden Tag knackig in der Sonne sind, vielleicht. Und ab und zu ein B-Komplex. So, dann ist die Frage, was mit Vitamin D, was mit Omega-3 und was mit den ganzen anderen Nährstoffen. Ne? Und osteopathisch, physiotherapeutisch werden solche Leute in der Regel gut betreut. Ne? Da wird alles gemacht, was geht. So, jetzt gucken wir nach. Magnesiummangel, Zinkmangel, keine gute Situation. Magnesium ist für circa 600 Prozesse im Körper lebenswichtig. Zink ist fürs Immunsystem einer der Hauptnährstoffe. Auch für Regeneration ein wichtiger Nährstoff. Für Testosteronbildung ganz, ganz wichtig. So. Dann haben wir einen Q10-Mangel, wie zu erwarten war bei einer eher vegetarischen Ernährung. Keine gute Idee für die Leistungsfähigkeit. Ne? Also man sieht die typischen Mängel, die auch zu erwarten waren. Und das ist leider gar nicht selten. Hier Beispiel Olympiastützpunkt, ne, hat man 40 Sportler untersucht. Zinkmangel bei 40%, Magnesiummangel bei 38%. Also das ist schon knackig und es wird selbst im professionellen Bereich immer noch relativ wenig gezielt untersucht. Man muss sich einfach klar machen, unsere moderne Welt hat auch Nachteile. Man weiß das durch den Treibhauseffekt, weniger Nährstoffe eingespeichert werden können in die Pflanzen. Das heißt, man weiß nicht immer, wenn ich jetzt so und so viel Gemüse esse, habe ich wirklich immer alles, was ich brauche. Da muss man eben nachgucken. Hier nochmal das Beispiel Zink, wie wichtig das ist für das Immunsystem. Zinkdefizite machen mich anfällig zum Beispiel für Erkältungen, also grippale Infekte. Und wir haben ja gesehen, als leistungsorientierter Sportler habe ich eh ein höheres Risiko für Infekte und mein Immunsystem ist eh immer auf Kante genäht, denn mein Immunsystem muss ja auch das Training abpuffern. Also die Anpassungsprozesse nach dem Training, das macht ja auch alles das Immunsystem. Und wenn dann, wenn ich jetzt vielleicht im Winter trainiere oder ich bin irgendwie, verkühle mich nach dem Training, dann muss das Immunsystem besonders fit sein. Und wenn ich nicht genug Zink habe, ist das Immunsystem eingeschränkt. Deswegen empfehle ich gern Sportlern, gerade die vielleicht Infektanfälligkeit haben, immer Zink-Lutschtabletten in der Tasche zu haben, weil man mit Zink-Lutschtabletten gezeigt hat, dass man sehr gut auch Infekten vorbeugen kann, beziehungsweise beim beginnenden Infekt das abpuffern kann. So, jetzt muss man aufpassen, die Verbraucherzentralen machen leider aus meiner Sicht eine schlechte Politik in letzter Zeit. Also wir haben ganz viele Beispiele, wo die Verbraucherzentralen wirklich alles ablehnen und verurteilen. Hier, wird gesagt, Zink wird zur Stärkung des Immunsystems empfohlen, der Nutzen ist allerdings nicht bewiesen. Schreiben die einfach. Jetzt gehen wir noch mal in eine der größten medizinischen Datenbanken, Studienbanken der Welt, Cochrane. Die haben ganz klar untersucht, Zink bei der klassischen Erkältung. Durch Zink kann die Erkältungsdauer signifikant reduziert werden. In dem Fall Prinzip der Lutschtablette, 75 Milligramm Zink. So, alles untersucht. Das andere habe ich Ihnen hier auch gezeigt. Alles bekannt. Verbraucherzentrale schreibt einfach, Nutzen ist nicht bewiesen. Das ist schlichtweg falsch. Und das Bittere ist, und ich verstehe nicht, warum die das machen. Zum Teil sind da sogar Ernährungswissenschaftler angestellt. Das Gleiche schreiben sie über Omega-3. Das Gleiche haben sie, was haben sie neulich geschrieben? Haben sie geschrieben über Gelenkschutzstoffe. Was hatten wir noch für Beispiele? Also dauernd kommt nur, Vitamine braucht kein Mensch, alles ist schlecht. Ich habe gesehen, im Chat ging es hier um AG1. Das wird ja auch dauernd total verteufelt und so weiter. Ne? Also ganz spannend. Und deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Hier was aus der Wissenschaft. Hier wurden 590, also knapp 600 Leistungssportler untersucht. Und die einen bekommen jetzt keine Vitamine und die anderen bekommen eine individuelle Vitaminmischung. Und zwar auf Basis von Analysen. Und das heißt eine Mischung aus den wichtigen Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen, Omega-3-Fettsäuren und so weiter. Und jetzt guckt man sich das Verletzungsrisiko an. Und, oh Wunder, sieht man, die, die gute Mikronährstoffe bekommen, haben deutlich geringere Verletzungen. Ja, und das ist ganz eindeutig und das sehe ich jeden Tag in der Praxis. Und es ist einfach auch logisch, weil von nichts kommt nichts. Ja, Sehnen, Bänder, Immunsystem, ihr ganzer Körper lebt nicht nur von Luft und Liebe, sondern ganz stark auch von dem, was sie ihm zuführen und was sie essen oder eben nicht essen. So. Q10 und Mitochondrien hatten wir schon, Verzuckerungsprodukte, das überspringe ich jetzt mal. Ne, das ist so ein Beispiel. Diese Sportlerin meinte es gut. Da ging es um die Weltmeisterin im Kampfsport, BJJ-Athletin. Die war nicht richtig auf der Höhe. Und in der Anamnese, also in der Befragung, war es halt so, sie sagt, ich esse jeden zweiten Tag Thunfisch mit Reis. Was ist der Grund? Sie verbraucht viel Energie, braucht Kohlenhydrate und Thunfisch enthält Eiweiß und Omega-3 theoretisch. Aber was ihr nicht klar war, dass Thunfisch auch sehr viel Arsen und Quecksilber enthalten kann. Und wir sehen erhöhte Arsen- und Quecksilberwerte. Ne? Selenwert war eher ein bisschen knapp, ne? Gerade wenn man so eine Schwermetallbelastung hat, weil Selen entgiftet unter anderem auch Schwermetalle. Und sie hatte trotzdem, obwohl sie Fisch regelmäßig isst, einen schweren Omega-3-Mangel. So, und damit war klar, dass dieser Körper nicht optimal aufgestellt ist und dass das für eine Titelverteidigung natürlich nicht reicht. Und wenn man das aber mal erkannt hat und gemessen hat, dann kann man das sehr gut ausgleichen und sehr gut behandeln. Das ist immer das Prinzip. So, deswegen Omega-3 haben wir ausführlich besprochen in den anderen Vorträgen. Wir brauchen genug Omega-3, denn das ist unsere Feuerwehr, das bremst die Entzündungen im Körper. Und wenn ich viel Sport mache, habe ich immer eine gewisse Entzündungstendenz. Das ist auch in Maßen auch alles okay. Aber was wir nicht wollen, ist zu viel von den kritischen Fetten und den entzündungsfördernden Stoffwechselsubstanzen, weil wir sonst ein Ungleichgewicht kriegen. Und nochmal, Entzündungen sind bei den Sportlern nicht die schweren Erkrankungen, sondern es sind in erster Linie die Themen Reizungen, Sehnen, Bänder, Knochen, Knorpel. Diese Dinge sind es ganz oft. Oder auch Magen-Darm-System. Ne? Das ist das Prinzip. Also gehen Sie zum Spezialisten, der eine Omega-3-Messung machen kann, oder bestellen Sie sich selber den Test. Im Kapitel Omega-3 alles ausführlich dazu. Das ist hier meine Praxis. Die letzten 3 Jahre habe ich mal ausgewertet. Ich habe 1420 Omega-3-Messungen gemacht. 75% meiner Patienten und Sportler haben einen Omega-3-Mangel. Und das ist deswegen so interessant, weil zu mir kommen ja in erster Linie Menschen, die sich für ihre Ernährung interessieren, die bewusst was, ne, noch verbessern wollen, die bereit sind, auch Geld zu investieren, weil das leider keine Kassenleistung ist. Das ist eine Selbstzahlerleistung. Das übernehmen nur die privaten Versicherungen. So, und ne? Und trotzdem haben wir so viel Mangel in Deutschland. So, das überspringe ich jetzt mal. Das ist das Prinzip, so sieht sowas aus. Wir gucken uns die entzündungshemmenden Fettsäuren an, wir gucken uns die potenziell entzündlichen Fettsäuren an, gucken, wo sind Ungleichgewichte, und dann heißt es, nehmen Sie mehr Olivenöl, noch ein bisschen Leinöl, Omega-3-Öl, möchte man Fischöl, möchte man Algenöl, gibt es heutzutage alle Varianten. Wer gar kein Öl mag, nimmt eben entsprechend gute Kapseln, aber Kapseln ohne Schwermetalle. Nicht Fisch mit krebserregendem PCB, mit Mikroplastik, mit Schwermetallen, ne? Das wollen wir alles nicht im Körper haben, sondern wir wollen saubere, reine Substanzen. Im Online-Kurs finden Sie zu allen diesen Dingen Produktempfehlungen, ne, von guten Herstellern. So, der Fußballer bei uns, ne, wir hatten den Omega-3-Mangel und dann dadurch entsprechende Probleme. Und was kriegt er dann? Er kriegt Omega-3-Öl. Dann frage ich immer, möchten Sie was klassisch fischbasiert oder möchten Sie lieber was Veganes aus der Alge? Und da, kleiner Tipp noch, nicht nur Leinöl mit bisschen Algenzusatz, das gibt's auch, das reicht in der Regel nicht, sondern Sie brauchen das richtig gute Algenöl aus DHA und EPA. Nur dann reichen die Mengen. Vitamin D haben wir erhöht, Magnesium gegeben, Q10 gegeben, Zink gegeben und so weiter. Ne, sogenannte Grundversorgung sichergestellt, finden Sie auch im Prinzip. So, was kann ich noch machen? Welche Substanzen haben sich bewährt? Kohlenhydrate und Proteine haben wir besprochen. Wir haben besprochen, dass man das sowohl im Training als auch im Wettkampf einsetzen kann. Kreatin ist eine super geniale und spannende Substanz. Kreatin ist nachgewiesenermaßen leistungssteigernd. Deswegen wird es im Sport sehr viel genommen und jetzt gibt es immer mehr Daten, dass Kreatin enorme Effekte hat insgesamt für die Gesundheit. Und zwar bei Patienten mit Mitochondrienschwäche, bei Patienten mit neurologischen Erkrankungen, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also es gibt ganz viele Daten. Nebenbei Thema Alzheimer-Prävention ist Kreatin sehr spannend. Also ich würde mittlerweile so weit gehen, habe gerade gestern nochmal einen aktuellen Artikel dazu gelesen. Ich würde mittlerweile so weit gehen, dass man präventiv eigentlich Kreatin als eine Art Basissupplement nehmen kann, auch unabhängig vom Sport. Koffein ist leistungssteigernd, das ist, glaube ich, bekannt, ne? Natrium, Bicarbonat ist eine puffernde Substanz, das haben Sie zum Beispiel im guten Mineralwasser mit drin, kann man auch wunderbar verwenden. Dann Beta-Alanin. Hat auch einen gewissen Effekt, das gibt es auch als Nahrungsergänzung. Und Nitrat ist Rote Beete oder Rote Beete Konzentrat zum Beispiel, ne, Rote Beete Saft zum Beispiel. Also wenn Sie sich ab und zu einen Saft selber pressen, holen Sie immer wieder auch Rote Beete, ist auch eine sehr gute Idee. Gut, so. Aufpassen, nicht blind im Internet irgendwas kaufen. Ne, es gibt so ein paar Qualitätskriterien. Eins heißt Kölner Liste. Ne, die Produkte, die dort geführt werden, die sind in der Regel getestet. Es gibt auch ein paar andere Substanzen. Aber die guten Hersteller, die ich auch im Kurs empfehle, die arbeiten nach den höchsten Qualitätsstandards. Ne? Und zum Teil hier wirklich Dopingsubstanzen in diesen Produkten. Also da muss man schon aufpassen. So, was bringt die Zukunft? Eine Strategie, die immer mehr wird, ist diese Strategie mit den mit dem Genetic Profiling. Das heißt, man kann heutzutage gucken, wie ist die genetische Zusammensetzung bei den Menschen. Und dann gibt es so Überlegungen, wenn jemand schon genetisch eine Schwächung hat in der antioxidativen, in einem antioxidativen Schutzsystem. Also sprich, wenn jemand schlechter entgiftet, vereinfacht gesagt, schlechter mit oxidativem Stress umgeht, dann hat er vielleicht nicht unbedingt die Genetik für eine Leistungssportkarriere. Und da läuft eine ganze Menge. Und wir können sicher sein, dass in manchen Ländern das schon alles sehr intensiv auch genutzt wird, aber das nur nebenbei, ne? Gut, so, das heißt, wir fassen zusammen. Die Basis ist und bleibt die gesunde Ernährung, habe ich Ihnen am Anfang gezeigt, antientzündlich. Denken Sie dran an diese, ne, Low-Carb-Strategie, Train-Low-Strategie, Kohlenhydrate reduzieren, Fettstoffwechsel trainieren, ist eine Strategie, die sich gerade im Ausdauersport sehr bewährt hat und die für jeden gesundheitsinteressierten Menschen auch sehr hilfreich ist. Gute Orientierung bietet die Flexicarb-Pyramide, ne, oder Paleo oder Logi-Ernährung, das geht alles in die gleiche Richtung. Optimale Versorgung mit den lebenswichtigen Nährstoffen. Das Beste ist immer laborbasiert und da nicht irgendwelche Messungen, sondern sowas wie eine Vollblutanalyse, um die Mineralien richtig zu messen, Omega-3 mitmessen. Da brauchen Sie einen spezialisierten Arzt oder Heilpraktiker, der sich auskennt, der weiß, wie man misst, der weiß, welches Labor das kann und der weiß, wie man diese Werte interpretiert. Ansonsten kann man auch direkt zu einem Labor hinfahren, das das kann, und dann braucht man nur jemanden sich zu suchen, der das einem auswertet. Und dann haben wir noch sozusagen den Bereich der natürlichen Leistungsoptimierung mit den Dingen, die ich genannt habe, ne, wo wir dann noch zusätzlich was machen können. Und da wäre vor allen Dingen das Mitochondrien-Tuning noch ein wichtiges Stichwort, was ich Ihnen auch gezeigt habe. Okay. Ich mache es dann so in meiner Sportlerbetreuung, dass wir auch Laborwerte nutzen zur Leistungsoptimierung. Und zwar ist es so, dass wir die Laborwerte, die Sie aus der Normalmedizin kennen, bei Sportlern etwas anders bewerten. Also der Blutzuckerwert HbA1c, das, ne, ist so bekannt als der Langzeitzuckerwert für Diabetiker. Da sagt man normalerweise über 6, ne, spätestens ab 6,5 haben wir ein Thema mit Diabetes. Wir wollen aber im Sport nicht hochnormale, ne, gerade noch normale Werte, sondern wir wollen niedrige Verzuckerungswerte, weil die Verzuckerung ein Problem ist für den Körper, für die Leistungsfähigkeit. Ne, wir wollen Insulinresistenz natürlich nicht, also niedrigen Hummer-Index. Das sind andere Verzuckerungsprodukte, die sollen auch niedrig sein. Die Harnsäure, die in der normalen Medizin ein Thema ist in Bezug auf Gicht, ne, erhöhte Harnsäure, Gicht, diese Großzehen-Gelenkerkrankung, dass die Harnsäure greift auch die Sehnen an und die Bänder und so weiter. Deswegen wollen wir da die Werte auch im niedrigen normalen Bereich haben. Entzündungswerte niedrig, ne, spezieller Zellstress niedrig, Omega-3-Versorgung optimal hoch, Vitamin D hoch, ne, Risikofaktor Homozystein niedrig, Schilddrüse gut eingestellt, Darmflora in Ordnung, ne, keine Bildung von Giftstoffen im Darm natürlich, Stressmessung, gute Werte, so. Und da kann man sehr schön sehen, ob ein Sportler sich gut ernährt oder nicht. Denn letztendlich ist es so, natürlich kann auch ein Sportler, und ich habe es im Fußball zum Beispiel sehr viel erlebt, im Fußball gibt es reihenweise völlige Ernährungschaoten und die kriegen einfach so viel Kohle und da, ne, dann heißt es halt, ja, die Mannschaft war halt schlecht und weiß man auch nicht warum. Und dann kann man ja auch immer sagen, als die Mitspieler haben nicht gut gepasst und so, ich habe eigentlich gut gespielt und die anderen waren einfach schlecht. So. In einer Einzelsportart geht das nicht. Wenn Sie Einzelsportler sind, dann bringen Sie entweder Ihre Leistung oder Sie bringen sie halt nicht. Da kann man sehr viel strenger kontrollieren, ob man fit ist. Und wir können eben, ne, in der Leistungsmedizin können wir über solche Labormessungen auch sehr viel genauer gucken, ob der Patient gut eingestellt ist und auch gucken, ob der Patient gut mitmacht. Ne? Das ist so dieses Prinzip. Okay, gut. Wer mehr wissen will, im Online-Kurs finden Sie ganz viele Artikel zu dem Thema, können sich alles angucken, können Sie lesen und das Ganze noch vertiefen. Und dann sage ich jetzt erstmal toll, dass Sie so lange durchgehalten haben. Und dann diskutieren wir jetzt noch Fragen, würde ich vorschlagen. Dazu gehe ich mal in den Chat. Also alles, was Sie noch interessiert, schreiben Sie es in den Chat. Und gleich machen wir auch noch unsere Videorunde dazu. So, ich gucke einmal hier. Was haben wir hier? So, es geht hier weiter. Iris fragt, Salztabletten für eine lange Golfrunde bei 33 Grad. Ich würde es so machen. Das eine ist immer, wenn mal eine Blutentnahme ansteht, würde ich mal einen Natriumwert mitmachen und mal gucken, ob ich zu den Menschen gehöre, die vielleicht eher sogar Natriummangel haben. Dann frage ich die Sportler immer, ob sie zu den Typen oder zu den Menschen gehören, die sehr viel so Salzränder auf ihrem Trikot haben. Also klassisch beim Laufen, ne? Wenn ich da weiße Ränder habe, das sind ja meine Mineralien. Und einige sagen ihnen dann schon, ich schwitze wie Sau. Ne? Ich habe riesen, riesen Ränder, das ganze Trikot ist voll. Dann wissen die, die gehören eher zu denen, die einen starken Salzverlust haben. Und wenn dann auch noch jemand sagt, ich habe eine Krampfneigung, und man kann immer vereinfacht sagen, Krämpfe im Wettkampf, eher Natriummangelkrämpfe, Krämpfe in Ruhe abends im Bett oder so, eher Magnesiummangelkrämpfe, ne, so ganz grob. Gibt auch noch andere Gründe wie Kaliummangel und so weiter, aber und von daher, und dann würde ich noch fragen, Iris, hast du ab und zu so einen Salzhunger? Also manche sagen ja auch, ja, ich bräuchte irgendwie mehr Salz, habe ich so das Gefühl, oder ich salz doch ganz gerne und verkneife mir das vielleicht immer, weil man ja immer nur hört, Salz ist eben gefährlich, Bluthochdruck und so weiter. Also das könnten so Argumente sein, vielleicht das mal zu probieren mit dem Salz. Und eine andere Strategie ist zum Beispiel auch, sich morgens so ein Salzdrink zu machen. Das empfehle ich zum Beispiel gerne Patienten, schlanken Frauen mit niedrigem Blutdruck, die eher so ein bisschen zur Kreislaufschwäche neigen. Denen empfehle ich diese Strategie, morgens sich so eine Salzmische zu machen. Gibt es mittlerweile auch eine Firma, die da ein gutes Produkt hat, mit ein bisschen Zitronensaft und dann eben nur, ne, ein bisschen von diesem Mineraliencocktail, also Salz und Magnesium und Kalium ist da drin. Das gibt auch viel mehr Power und mehr Kreislaufstabilität für den Tag. Nur zur Sicherheit gesagt, der Patient mit Bluthochdruck kann das jetzt alles vergessen, was ich gerade eben gesagt habe, weil der darf salzarm sich ernähren, weil das ein Faktor ist, der den Blutdruck mit senken kann. Ne? Christopher bestätigt das hier, bekannter Sponsor bei vielen Veranstaltungen. Genau, alles ohne Protein, Frage geklärt. Ja, sehr gut. So. Gut. Dann, Olaf schreibt, der Link zum Webinar war von der Webseite verschwunden, deshalb ist wohl weniger los hier. Okay, sorry, das tut mir leid. Da ist eigentlich nur der Link, er sollte eigentlich nur erneuert sein. Okay, so. Dann, was haben wir noch? Im Kapitel Die Mikronährstoffmedizin hat Nils die Checkliste für Qualitätskriterien für Vitamine und Vitalstoffprodukte als PDF abgelegt. Ja, danke, Olaf. Sehr gut, genau. Panka schreibt, die Auswahl von Mikronährstoffprodukten ist wirklich riesig. Sie empfehlen sehr gerne Ottomol Formate. Hier habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht und startet ein Produkt durch die Decke. Es nennt sich AG1. Im ersten Moment finde ich die Inhaltsstoffe tatsächlich nicht schlecht. Haben Sie schon von diesem Produkt gehört? Und genau. Klar, AG1 kenne ich natürlich auch. Ich teste immer alles. Ich habe natürlich auch viele Sportler und Leute, die das nehmen. Ich denke so, ganz subjektiv, und das ist jetzt völlig unwissenschaftlich, ich finde, AG1 fühlt sich ganz gut an. Wenn ich das morgens so nehme, ich finde es ganz sympathisch. So, das ist jetzt aber nur so mein subjektives Gefühl. Hat überhaupt keine Relevanz. Und dann muss man aber sagen, die Dosierung, die im AG1 drin sind, wenn man sich das wirklich mal anguckt, die Vitamine und die Mineralien, die sind sehr gering. Und deswegen habe ich noch keinen, auch von den Patienten und von den Sportlern gesehen, der damit wirklich seine Nährstoffversorgung sichergestellt hat. Also ich würde. Ja, genau. Und dann haben wir noch das Problem, dass AG1 einfach teuer ist, muss man ganz klar sagen. Es gibt jetzt auch Studien nebenbei zu AG1, ne? Muss man auch sagen, weil AG1 wurde ja schon überall total kritisiert. Mittlerweile haben die auch ein paar Studien nachgeliefert. Also ich würde so sagen, ich bin großer Fan von dieser sogenannten Grundversorgung. Das wäre jetzt in unserem Beispiel Sport in Form, Multi Plus, ne? Also Basisversorgung mit einem guten Sportler-Multi, Omega-3 und Vitamin D und dann für die meisten noch ein bisschen Magnesium. Mit der Kombi ist man schon mal sehr gut versorgt, gibt dem Körper alles, was er braucht. So. Und dann könnte man anhand von Laboranalysen noch gucken, wie genau die Dosierungen sein sollten. Und dann würde ich noch die Dinge empfehlen, die wir jetzt besprochen haben, sowas wie Kreatin, ne, Koffein, klar gezielt so vom Training, die Low-Carb-Strategien. Ja, und der Rest ist dann so ein bisschen Feintuning, ne? Rote-Bete-Saft und was es da alles noch so gibt. So, und damit finde ich, fährt man gut. Und ich kenne manche, die sagen, ich leiste mir das oder ich kann mir das leisten, ich nehme noch AG1 zusätzlich. Ich habe, wie gesagt, bisher noch keinen gesehen, der nur mit AG1 es geschafft hat, sich so optimal zu versorgen. Also von daher glaube ich, vielleicht als Zusatzsupplement so, ne? Genau, das wäre meine Einschätzung. Christopher schreibt, was wären denn gute Sportarten für Gewichtsreduktion? Laufen, Radfahren, jeweils mit nüchternem Training. Ab wann darf nach Training gegessen werden? Ja, gute Frage. Also man kann das von verschiedenen Seiten sehen. Wenn Sie rein von der Effektivität herangehen und sagen wir mal, Sie haben nur sehr begrenzt Zeit, dann wäre von der zeitlichen Effizienz Krafttraining am besten. Sie können mit einem guten Krafttraining in 20 Minuten mehr für den Stoffwechsel tun in der Regel als in 20 Minuten Ausdauersport. Das muss man schon sagen. Von der gesundheitlichen Seite würde man sagen, brauchen wir beides. Wir brauchen Herz-Kreislauf-Training, sprich Ausdauertraining. Und da ist egal, ne, was man mag, was man kann. Wenn ich Gelenkprobleme habe, ist natürlich Schwimmen und Radfahren besser als Laufen. Wenn ich gerne joggen gehe, gehe ich halt joggen. Also Herz-Kreislauf-Ausdauertraining und Krafttraining in Kombination. Man kann es am gleichen Tag machen, man kann es an unterschiedlichen Tagen machen. Aber das wäre eine ideale Kombination fürs Abnehmen und für die Gesundheit insgesamt. Und dann muss man aber auch sagen, ganz praktisch gesehen ist es ja so, eigentlich muss man sich fragen, was ist für mich realistisch? Was habe ich in der Nähe? Habe ich eine Schwimmhalle in der Nähe? Habe ich ein Fitnessstudio in der Nähe? Das ist ein Kriterium. Und noch wichtiger wäre ja, was macht Ihnen halbwegs Spaß? Also man kann sich auch überlegen, was machen meine Freunde, was macht mein Partner, wie auch immer. Und am Ende, Sie brauchen ja irgendeine Langzeitstrategie, irgendwas, was Sie langfristig durchhalten können. Und wenn Sie sagen, ich, ne, gehe halt am liebsten Bergwandern und wohne in Hamburg und das mache ich dann genau zweimal im Jahr im Urlaub, dann ist das keine Strategie. Also so würde ich da rangehen. Ich würde einmal gucken, ne, was ist realistisch, was kriege ich organisiert, was ist zeitlich effizient. Nehmen Sie ein so ein Beispiel, EMS-Training zum Beispiel, das ist ja das Training mit diesen Elektroanzügen, ne, wo sie so Elektroimpulse auf die Muskeln kriegen. Ich denke mal, diese Systeme sind auch deswegen so erfolgreich und boomen so enorm, weil man halt mit zweimal 20 Minuten Training in der Woche schon enorme Effekte haben kann. Und da sagen viele, das ist genau mein Ding, das kann ich genau gut gebrauchen, weil ich eben wenig Zeit habe. Und wenn jemand sagt, ich habe einen halben Vormittag erstmal Zeit, jeden Morgen meine 1000 Meter zu schwimmen oder sonst was zu machen, wunderbar. Aber das ist danach würde ich gehen. Simone schreibt, ich habe eine Frage zur Blutzuckermessung. Ich trage aktuell den Libre-3-Sensor, habe aber das Gefühl, dass der Sensor zu niedrige Werte anzeigt. Komme maximal auf 130 nach dem Essen, ansonsten bin ich eher zwischen 80 und 90. Kann ich in irgendeiner Weise eine Kontrollmessung durchführen, habe leider kein normales Blutzuckermessgerät. Ja. Also sagen wir mal so, für bestimmte Frauen kann das auch normal sein. Ne? Nicht jeder muss so extrem hochgehen, aber es ist sicherlich gut, mal eine Kontrollmessung zu machen. Also wer macht Kontrollmessungen? Arztpraxen, Apotheken bieten das oft an. Wenn Sie jemanden kennen, der vielleicht Diabetes hat oder so, die haben Blutzuckermessgeräte, würde ich einfach mal gucken. Im Zweifelsfall gehen Sie mal zum Arzt oder in die Apotheke, sagen, lassen Sie sich einmal pieksen, machen eine Blutzuckermessung, gucken parallel auf Ihr Gerät und dann muss man nur wissen, der Sensor ist ein bisschen verzögert zur Blutzuckermessung, ne, weil es ja der Gewebezucker ist und der hängt ein bisschen zeitlich hinterher. Aber es sollte natürlich grob in der Range sein. Das gleiche gilt für die Blutdruckmessgeräte. Manche Menschen haben Blutdruckmessgeräte zu Hause, die nicht mehr vernünftig messen oder wo die Armmanschette nicht passt. Der Marc Maslow hatte mal so ein schönes Beispiel geschildert. Der hat Blutdruck bei sich gemessen und dann hat er immer viel zu hohe Werte gehabt. Und dann ging es los. Ne? Woran kann das denn liegen? Ich ernähre mich doch gesund und mache alles richtig und so weiter. Und am Ende war es so, seine Manschette war einfach viel zu klein für seinen, ne, muskulösen Oberarm. Da gibt es nämlich bestimmte Umfänge, also bestimmte Regeln, dass die Manschette eine bestimmte Größe haben muss, wenn der Arm so und so dick ist. Und in dem Fall hat das zu falsch hohen Blutdruckwerten geführt und hat ihm, ne, wir waren damals viel im Kontakt, weil ich mir das natürlich auch nicht so erklären konnte, und hat ihm wirklich mehrere schlaflose Nächte bereitet. Und das sind alles so Dinge, das macht total Sinn, dann Kontrollmessungen zu machen. Okay, gut. Dann machen wir es so, beenden wir das Webinar hier offiziell. Ja, ich hoffe, das war das eine oder andere für Sie dabei. Ich habe ja mal so ein paar Bereiche, ne, so ein paar Dinge auch genannt, die wir als normale Gesundheitssportler eben auch gut nutzen können. Aufzeichnung morgen Nachmittag im Online-Kurs. Und dann wünsche ich Ihnen eine sportliche Woche. Und nächste Woche, Dienstagabend, seien Sie ruhig dabei. Spannendes Thema Biohacking mit Nico Ehron. Und da gucken wir auch noch mal in so ein paar interessante Bereiche rein. Okay, schöne Woche, alles Gute, tschüss aus Hamburg.